Geht Hallo und herzlich
willkommen. Geht's jetzt los? Okay. Schönen guten Tag. Eure kleinen Essstäbchen der Podcast-Unterhaltung sind wieder zurück, die beleuchteten Brüder. Benni und Tim, Tim und Benni,
hallo
Benni.
Hallo Tim.
Wie geht's dir? Stopp, bevor du das beantwortest. Ich muss eine Klarstellung einmal loswerden. Oh Mann, das klingt jetzt so, als würde ich das, was ich jetzt sage, gar nicht ernst meinen.
Das ich kann versichern, dass du es sehr ernst meinst und dass du in der Lage bist, es mit einer sehr sonoren, tief seriösen Stimme vorzutragen.
Ich muss einfach Transparenz schaffen.
Du musst Transparenz schaffen. Für alle, die verwirrt sind von diesem Einstieg in die Podcast-Folge, wir sind nicht nur die beleuchtenden Brüder, sondern wir haben eben auch zum ersten Mal bei unserer Podcast-Geschichte eine kleine technische Panne erlebt, bei der das falsche Mikrofon uns aufgenommen hat. Deswegen ist Tims Monolog, den ihr gleich hören werdet, bereits einmal aufgenommen. 2 Minuten lang muss er jetzt wieder reproduzieren. Das ist natürlich schwierig, dabei die Kontenance zu bewahren, aber ich bin mir sicher, nach diesem kleinen Intro schaffst du das. Bühne frei für Tim.
Vielen lieben Dank. Vor ein paar Folgen in Ausgabe Alles übers Lügen wurde eine Geschichte erzählt, der einer Gegendarstellung bedarf. Und zwar ging es um die Geschichte, wo ich erzählte, dass ich einen Fahrradunfall mit möglicherweise schwerer Kopfverletzung simuliert habe, um ein zu spät kommen zu entschuldigen. Als ich nach Hause kam, war meine Mutter nicht da, die war nämlich arbeiten. Und eigentlich war das für sie gedacht, weil da brauchte ich Ausreden. Und es war aber nur mein Vater da und dem habe ich laut der Geschichte, wie sie vor ungefähr 3 Folgen preisgegeben wurde, von diesem Unfall, in dem ich verwickelt gewesen sein soll, erzählt. Und daraufhin ist nichts weiter passiert, außer eine kurze Nachfrage, wie es mir denn geht. Und als ich sagte, gut, war die Geschichte vorbei. Mein Vater gibt zu Protokoll, das habe so nicht stattgefunden. Hätte er genau diese Situation so erlebt wie geschildert, hätte er auf jeden Fall nicht weiter Fernsehen geguckt, sondern meine Mutter bei der Arbeit angerufen, um zu fragen, was er machen soll. Die dann sicherlich gesagt hätte, komm in die Notaufnahme. Das ist ja nun nicht gut, wenn das Kind eine halbe Stunde ohnmächtig auf der Straße liegt. Und ich war noch sehr viel jünger als jetzt. Es ist viel passiert, seitdem diese Geschichte passiert ist. Viele durchzechte Nächte. Das kann meiner Erinnerung natürlich einen Streich gespielt haben. Aufgrund dessen möchte ich sagen, Entschuldigung, sollte ein falscher Eindruck entstanden sein bezüglich der Rolle meines Vaters in dieser Lügengeschichte von mir.
Ich finde, das ist okay, dass du dich nicht so richtig an die Details erinnerst. Du warst schließlich eine halbe Stunde
ohnmächtig. Ich habe schweres Schädel-Hirntrauma gehabt. Naja.
Also dein Papa steht nun in besserem Licht da, als er bisher da stand.
Ja.
Und das wollen wir natürlich gerade rücken als beleuchtete Brüder.
Das hat ihn, glaube ich, wirklich ein bisschen angefasst. Und das tat mir tatsächlich leid.
Und und wie war denn sonst so die Reaktion darauf, dass du diese Geschichte jetzt revealed hast, dass das nur eine Lüge war, ein Hoax?
Da wurde gar nicht so viel drüber gesprochen, weil die Gegendarstellung mehr Raum eingenommen hat, als wir darüber sprachen. Allerdings wurde noch konstatiert, dass ich ja doch ganz schön viel Angst gehabt haben müsse, wenn ich mir solche Geschichten ausdenken muss, um ein zu spät kommen zu erklären.
Man klingt fast ein bisschen Selbstkritik durch.
Vielleicht auch ein bisschen Selbstreflexion.
Und jetzt, liebe Leute, wissen wir auch, wie es ist, wenn die beleuchteten Brüder so ähnlich wie Blond ihre Podcasts mehrfach aufnehmen würden zu demselben Team. Es würde nicht funktionieren.
Nein, es würde überhaupt nicht
funktionieren. Stellt euch diese letzten 2 Minuten etwas souveräner, sehr viel weniger lustig und albern, aber stellt euch das vor, besser performt, dann habt ihr den Einstieg in diesen Podcast, wie er eigentlich gedacht war.
Und jetzt wissen wir selber nicht, was passiert. Also Benni, wie geht's dir denn? Also
betreten wir Neuland.
Unbekanntes Terror.
Mir geht's ganz gut. mir geht's ganz gut.
Ja, ganz gut.
Ich profitiere weiterhin vom Fahrradfahren aufgrund der U-Bahn-Ersatzverkehrssituation.
Ja, gut. Bewegung und so.
Bewegung tut mir gut.
Aber wieso verbindest du das immer noch mit der U-Einsperrung? Du könntest ja auch einfach jetzt sagen, auch wenn die Bahn wieder fährt, kannst du weiter mit dem Fahrrad fahren.
Ich hoffe, dass ich dann in eine Routine geradelt bin.
Ja.
Und dann noch bin ich da aber nicht. Wenn jetzt die U-Bahn morgen wieder fahren würde, wäre ich ganz schön aufgeschmissen.
aufgeschmissen. Als wäre es alternativlos, ja, dann die Bahn zu benutzen.
Genau.
Ja, ist ja nicht so.
De facto schon.
Also nein,
es ist nicht alternativlos, so. Aber es würde de facto passieren und ich könnte nichts daran ändern.
Doch, also. Das ist der Knackpunkt. Du könntest
was daran ändern. Okay, natürlich könnte ich theoretisch etwas daran ändern, indem ich einfach Fahrrad führe.
Ja, führe.
Aber wenn ich jetzt weiß, dass das nicht passiert und das
ist so, als würdest du von vornherein aufgeben. Also als würdest du es gar nicht erst probieren wollen.
Ja, ich kenne mich einfach gut.
Oh, weißt du, da bist du wie ungefähr 98% aller Reality-Stars, die immer in Konflikten, wenn man versucht, sie zur Selbstreflexion anzuregen, sehr schnell beim Argument landen, ja, so bin ich halt.
Ja, genau. Und ich kann nichts dafür, dass ich so bin. Ich kann nichts für meine Gefühle.
Ja.
Natürlich ist das Quatsch. Natürlich hat man eine Wahl. Aber ich bin da so ein bisschen in Konflikt mit mir selbst oder in dieser Sache. Denn einerseits denke ich, also ich mache ja auch Dinge gegen meinen inneren Schweinehund und ich verändere und entwickle mich ja auch. Aber trotzdem stellt sich manchmal so bei einem das Gefühl ein, das wird einfach nichts. Aus Erfahrung. Ich habe es immer wieder probiert oder so. Weiß nicht, mit dem Rauchen oder so bei dir, keine Ahnung.
Ja.
Wo du irgendwie sagen kannst, wenn du jetzt, ich dir jetzt sage, du kannst einfach aufhören, musst du sagen, wäre vielleicht sinnvoll und gut, aber ich weiß, dass es nicht klappen wird.
Ja.
Ich weiß es jetzt schon. Und
ja. Aber ich weiß, dass es nicht klappen wird, weil ich nicht aufhören will. Aber du willst ja eigentlich gern beim Fahrrad bleiben.
Aber es gibt Dinge, die ich will und die ich trotzdem nicht mache.
Warum?
Also, im konkreten Fall, das ist ein bisschen langweilig, aber das hat auch was viel mit Zeit zu tun, dass ich wirklich auf Zeit angewiesen bin und in der Abwägung des Einzelfalls dann immer sage, nee, es ist jetzt einfach wichtiger, dass ich diese halbe Stunde zugewinne für die Arbeit oder um schneller zu Hause zu sein.
Eine halbe Stunde länger mit dem Fahrrad?
Doch.
Eine halbe Stunde mehr?
Ja.
Okay, krass.
Das? Pro Strecke, also eine Stunde pro Tag.
Das kann ich verstehen.
Das ist schon ein Faktor und jetzt kann man aber natürlich sagen, diese Stunde pro Tag länger, die mache ich und dafür mache ich keinen Sport, wofür ich dann mit hinfahren und umziehen und sonst was noch viel länger bräuchte. Insofern ist das schon eine gute Abwägung. Aber
da du halt sowas in deinem Leben halt auch nicht hast, wie Sport zum Sport fahren, eine Stunde hinfahren.
Eben.
Ja, also deswegen, verlierst du nur.
Ja, ich würde verlieren zum Jetztzustand, aber ich will ja mich sportlich betätigen und dann ist das immer noch eine niedrigschwelligere Sache, als jetzt
in zwei Fliegen mit einer Klappe werden.
Genau, es sind Synergieeffekte, die sich da auftun.
Das ist, aber du kannst nicht.
Aber ich kann nicht. Also, beziehungsweise, ich weiß, dass ich denn in vielen Situationen richtigerweise abwägen würde, nicht mit dem Fahrrad zu fahren und das mich aus dem Tritt bringen würde und das diesen Automatismus wieder killen würde. Und der Automatismus, den ich jetzt habe, der ist gut. Wir reden so viel über mein Fahrradfahren in diesem Podcast.
Das ist wohl richtig.
So viel.
Ja. Das scheint ein großes Thema zu sein.
Es tut mir so gut. Ich liebe es so sehr. Wie kann man etwas so toll finden und es trotzdem nicht machen?
Wahrscheinlich ist es, also, weil du das halt so absolut darstellst, klingt es ein bisschen albern, aber ich glaube, jeder Mensch kennt das. Ich kenne das selber auch von der Laufroutine oder Sportroutine. Das passt schon wirklich gut. Das sind ja auch so Dinge, wo man einfach weiß, es tut einem gut, nicht nur gesundheitlich, sondern auch fürs Gefühl ist es, also mir geht es nach dem Laufen immer besser als vorher in aller Regel. Und trotzdem kriegt man es oftmals nicht hin, weil man dann anfängt, mit sich selbst zu verhandeln, wenn es Alternativen dazu gibt. Und zum Laufen gibt es halt immer Alternativen.
Ja.
Es gibt halt nie einen Grund, ich muss jetzt joggen gehen, weil die U1 gesperrt ist oder so. Das ist ja Quatsch.
Das stimmt.
Genau, deswegen eigentlich großes Verständnis. Vergiss die letzten 2,5 Minuten. Ich bin auf deiner Seite.
Und die davor auch.
Und die davor auch. Jetzt geht's mal richtig los.
Herzlich willkommen, meine beleuchteten Brüder. Wir haben einen Podcast, und zwar schon seit 165 15, Folgen.
69, glaube ich.
Ist das 170?
Nee, ich glaube, das ist 169.
Oh, Folge 169 des Belebu-Podcasts. Funny Number mit einer 1 vorne dran. Das hast du uns mitgebracht in diese Folge. Keine Sachen hier, sehe ich. Du hast keine Geschenke mit.
Nein. Nein, es ist 169.
Es ist ja auch der 14. Geschenk. November. Der 14. November ist so ein Niemandsland zwischen Halloween und Weihnachten. Das Wetter ist scheiße.
Vor Thanksgiving.
Wann ist Thanksgiving?
Ende November irgendwann.
Da bauen die sich zwischen Halloween und Weihnachten noch so ein Fest rein,
das
wir nicht haben. Deswegen ist unser November so schlimm.
Es ist so schlimm, weil wir kein Fest im November haben?
Ja, irgendwas, was dem November noch Struktur oder einen Charakter gibt.
Stimmt, der November ist ziemlich konturlos.
Er ist ein konturloser Monat.
Ja, da ist nichts, was man... Nee, das ist aber nichts, ne?
Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut doch mal alles über den November von den beleuchteten Brüdern auf YouTube.
Bei YouTube. Ich habe im November geheiratet, so habe ich mir ein bisschen was
Ja.
Bisschen was dahin gebaut.
Ist das ein Ding, Hochzeitstag bei euch?
Wir machen immer irgendwas Schönes. Wir waren zum Beispiel im Whale-Nest, von dem ich letzte Woche erzählt habe. Und ich kann, wir können ja wirklich sagen, letzte Woche, weil wir nun am Sonntag die letzte spontane und unangekündigte Folge einfach rausgeballert haben. Und das ist jetzt für uns, wir haben Samstag aufgenommen, heute ist Donnerstag, nicht mal eine Woche her.
Hast du den Flatscreen genutzt?
Nee, wir hatten Verbindungsprobleme mit dem Handy. Wir haben es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Aber dadurch haben wir unsere bestellten Getränke aufs Haus bekommen, als kleine Wiedergutmachung, weil es technische Probleme gab. Nee, das war sehr schön. War wirklich ganz wunderbar.
Du hast ein anderes Wellness als beim ersten ja. Mal zwischen einem Wellness.
Ja, aber die sind alle gleich. Das war, glaube ich, spiegelverkehrt, aber ansonsten war es identisch.
Okay.
Ja, kann ich sehr empfehlen, aber ist ein bisschen teuer. Wir haben in der letzten Folge, die, glaube ich, wirklich eine besondere Folge gewesen ist, ich habe die jetzt schon auch Leuten empfohlen, die jetzt nur, ich sag mal, sporadisch mal reinhören, ja. Weil ich so ein gutes Gefühl nach der Folge hatte und auch irgendwie mich so erfreut habe an unserem Pacing.
Mhm.
Wie sagt man auf Deutsch? Man weiß es nicht, ne?
Man könnte das Tempo sagen.
Das wäre aber nicht richtig.
Das wäre nicht ganz richtig, aber es wäre besser als die Geschwindigkeit.
Ja.
Ich finde Tempo, man könnte vielleicht eine Mischung aus Tempo und Rhythmus.
Ja, gut. Genau. Das hat mir alles gut gefallen und ich habe, liebe Grüße an Melli, als ich mit ihr darüber gesprochen habe, gesagt, das ist mir erst im Nachhinein so richtig aufgefallen, in dieser Folge habe ich mich mal wieder so ein bisschen in dich verliebt.
Oh.
So habe ich das da formuliert. Und es fühlte sich sehr richtig an, das so zu formulieren.
Endlich ist unsere alte, in die Jahre gekommene Beziehung mal wieder entflammt.
Ein bisschen aufgeflammt, zumindest einseitig.
Ich weiß und ja Melli hatte die da noch nicht gehört?
Die hatte sie da noch nicht gehört, okay. Genau. Sie hat nur gesagt, sie hat sich drauf gefreut. Und ich habe aber gelernt, sie hat gesagt, sie hat sich kürzlich den Mittelfuß gebrochen, dass sie da viel auf dem Sofa liegen musste. Und da hat sie sich immer sehr gefreut, wenn eine neue Folge von uns gekommen ist, weil wir da gute Begleiter waren. Und weil es halt nicht so regelmäßig und nicht so oft welche gibt, hat sie dann angefangen, Folgen einfach mehrfach zu hören.
Oh, gut,
das hat mich richtig doll gefreut.
Ich dachte, sie hat angefangen, auf 0,5-facher Geschwindigkeit zu hören. Was sehr lustig ist, kann ich sehr empfehlen. Es klingt einfach 1:1, als wären wir massivst betrunken.
Oh, aber pass auf. Achtung, wir sind ein interaktiver Podcast, entscheide ich jetzt einfach. Du musst jetzt auf alert sein, pass auf. Wir werden jetzt für einen kurzen Abschnitt so schnell reden, dass es sich auf 0,5 Geschwindigkeit anhört wie normal.
Ich dachte, wir machen es andersrum. Wir reden so langsam, dass es sich auf einfacher Geschwindigkeit so anhört.
Das machen wir danach.
Ja, auf 1,5-facher Geschwindigkeit wie...
Wie einfache Geschwindigkeit.
Ja.
Okay, das sind jetzt die beiden Challenges. Fangen wir an mit schnell sprechen.
Ja.
Okay.
Aber wir haben gar kein Thema.
Nee, aber da... Pass auf. Jetzt umstellen. Hallo Benni, in der letzten Folge haben wir ja gesagt, dass wir noch verschiedene Sachen aus dem Handy, in den Handynotizen haben, über die wir diese Folge sprechen wollen. Hast du noch im Kopf, welche das waren?
Nee, nicht im Kopf. Also muss ich nachgucken.
Muss vielleicht nachgucken?
Ja.
Ich habe hier offen, ich könnte so ein, zwei Themen schon mal vorschlagen.
Ja,
mach mal. Ich erinnere zum Beispiel, dass ich vorgeschlagen habe, die Lawyer-Werbung in den USA mit dir zu besprechen.
Was ist die Lawyer-Werbung?
Lawyer.
Was ist Lawyer?
Okay, stopp. Okay, das hat, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt machen wir das Gleiche nochmal umgekehrt. Also jetzt 1,5-fache Geschwindigkeit und wir reden so langsam, dass sich das anhört wie normal.
Okay.
Fängst du an jetzt?
Ja.
Okay. Umstellen jetzt.
Ja, ich hatte auch ein paar Themen im Handy gespeichert. Unter anderem wollte ich sagen, dass ich mich in Europa zu Hause fühle. Das habe ich im Urlaub erlebt.
Oh, ich kann mich daran erinnern, dass du das angeteased hast. Und ist das richtig, automatisch jetzt tiefer zu sprechen?
Ja, ich...
Okay, stopp.
Ich glaube schon. Ich habe auch eben heller gesprochen beim Schnelleren.
Ja, ich auch. Aber ganz automatisch. Aber das ist ja auch so, wenn man ein normal schnelles Tonband laufen lässt und das runterreguliert, dann klingt es plötzlich tiefer.
Ja.
Weil wahrscheinlich die Sachen nicht so richtig schwingen. Also langsamer schwingen.
Ja, genau. Das ist viel langsamer. Also. Ja, Ja, aber woher kommt dieses Betrunkene, dieses so lallend, richtig?
Auch daher.
Also klar, man spricht wahrscheinlich einfach langsamer, wenn man betrunken ist, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es auch alles so holpert und stolpert. Das war bei dir gerade nicht so, der Betrunkene.
Nee, ich habe einfach nur versucht, langsam zu sprechen. Ah ja, du hast recht, das lallert so.
Es lallert so. Jetzt haben wir zwei Handy-Notizen eingerissen, haben über beide nicht gesprochen.
Nee, das war jetzt ja erstmal ein Experiment. Ein physikalisch-auditives Experiment. Ich bin selber sehr auf das Ergebnis gespannt. Müssen wir dann in der nächsten Folge drüber sprechen.
Ja, und wenn man das dann noch ins Extremere verkehrt und den 0,5, also den langsam auf 0,5 hört und den schnellen, den schnellen kann ich mir vorstellen, das ist dann einfach so, wie wenn man es auf 2 hört, nämlich scheiße.
So, dass man nicht mehr richtig folgen kann.
1,5 ist echt der Sweet Spot, so für alles, für Podcasts, für Sprachnachrichten.
Ja.
Aber Podcast mache ich nicht, aber Sprachnachrichten
Podcast
schon.
Auch nicht, Sprachnachrichten oft, aber manchmal muss ich dann auch wieder zurückspulen und auf einfache Geschwindigkeit hören, weil dann manchmal doch so schnell gesprochen wird in der Originalgeschwindigkeit, dass dann so ein paar Worte so ineinander faden.
Ja, das stimmt. Es gibt auch einfach sehr unterschiedlich schnelle Sprecherinnen. Ja. Also ich habe Leute, Kontakte, mit denen ich Sprachnachrichten hin und her schicke, die, da wünsche ich mir, dass die im echten Leben so auf einer halben unterwegs sind, weil ich das tatsächlich nicht mehr, also viele Leute kann ich auf eine einfache Geschwindigkeit gut hören, aber bei manchen Leuten werde ich zu ungeduldig, während die sprechen.
Liegt das an der wirklichen Sprechgeschwindigkeit oder machen die auch so viele Bögen innerhalb?
Nee, ich glaube, also es liegt die Pausen, die sie zwischen Worten und Sätzen teilweise machen.
Okay.
Das ist so, wie wenn ich irgendwie für ein Video was aufnehme, was ich einspreche für YouTube, dann schneide ich auch Sprechpausen, Atempausen raus,
ja,
was ungemein den Sprachfluss erhöht. Und ja, ist einfach gut. Und das müsste man im echten Leben auch haben.
Man müsste in echt das Atmen lassen. Das kostet zu viel Zeit beim Zuhören.
Ich denke dann immer, komisch, wenn ich die ganzen Atempause wegschneide, dann müsste es sich ja eigentlich unnatürlich anhören. Weil kein Mensch so redet.
Das ist aber ja auch ein bisschen so, wenn man weiß, wie...
Ich dachte gerade, du bist wieder in die langsame Geschwindigkeit zurückgefahren.
Ich mache das jetzt hier gemütlich.
Das ist ein... Ja, also warte mal, das ist so?
Dass ja, das
sich
ist
unnatürlich
so.
Anhört?
Ein bisschen. Also vor allem dann, wenn man halt weiß, wie du echt sprichst.
Mhm. Interessant. Also extrem ist es ja bei sowas wie diesen zusammengeschnittenen TikTok-Videos oder so. Wo
die Jump Cuts dazwischen. Ja. Ja. Okay, pass auf. Lawyer-Werbung. Ich war in den USA.
Das klingt nach Anwaltswerbung.
Exakt.
Ach, das ist wirklich... Du sprichst das Wort einfach seltsam aus.
Wieso?
Wie schreibt man? Lawyer.
Sag ich oder
sagst,
so heißt
du,
es richtig?
So heißt es. Du sagst Lawyer.
Und wie heißt es?
Lawyer. Law, nicht Loy. Du sagst das, du heißt Law?
Lawyer.
Ja. Du sagst Lawyer.
Ja, ich...
Du ziehst das Y so vor. Ja, ich habe gedacht, das ist irgendwie L-O-I-L-L-E-R oder so. Lawyer. Nee, L-O-I-E-R. Oder so ähnlich. Ich dachte, das ist irgendein Produkt, irgendein Lolli oder ein Ziehkoffer.
Anwalts.
Ich hab an Koffer gedacht, an Ziehkoffer.
Hakenporsche.
Ja.
Anwaltswerbung. Das war eine kleine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass es in den USA extrem große Werbebanner, also Banden so an den Straßen und Highways und so gibt, wo Leute als ihre Anwaltskanzlei bewerben. Ja. Und sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen und auch im Fernsehen in der Werbung, wenn man da irgendwo Werbung guckt im Fernsehen, kommen da ganz viele Anwaltswerbung. Und das fand ich richtig seltsam.
Kellinghusenstraße, U-Bahn-Station.
Ja.
Hamburg.
Ja.
Da hängt seit ungefähr 20 bis 25 Jahren ein Plakat von einem Anwalt, der mit seinen beiden Händen sich auf seinen Schreibtisch stützt und so eine 90er-Jahre-Mittelscheitel-Frisur hat und ziemlich doof in die Kamera lächelt. Und das ist so eine Werbung, die mich ärgert und aufregt. Und zwar schon vor 25 Jahren. Das ist vielleicht nicht ganz so lange. Aber die hängt schon wirklich so lange da, dass ich mir A, sicher bin, der sieht inzwischen ganz anders aus. Er hat auf jeden Fall nicht mehr die Frisur. Und eigentlich ist er auf dem Foto auch schon so alt, dass ich denke, eigentlich könnte er langsam nicht mehr praktizieren. Er ist nicht alt, aber so, dass ich irgendwie denke, langsam müsste dann ein Problem sein. Und das ärgert mich so doll.
Dich ärgert, dass die Werbung so scheiße ist?
Ja, und oder? Dass ich sie so lange ertragen muss. Das ist so, dass ich denke, wechsel die doch mal aus. Das ist die längst anhaltende plakatierte Werbung in ganz Hamburg. Ich bin mir sicher, es gibt keine Werbung, die länger hängt als die. Wirklich, da würde ich wetten.
Okay, ich habe sie nicht vor Augen.
Zeig sie dir beim nächsten
Aber
Mal.
Es ist trotzdem
Aber es ist sicherlich nicht so omnipräsent wie in den USA.
Und vor allem auch so teuer. Also da muss ja richtig Budget hinterstecken, da irgendwie Fernsehwerbung zu machen, ja, oder Riesenplakate so am Highway zu installieren. Und das lässt sich ja wirklich einfach nur mit einem total seltsamen, also aus unserer Perspektive seltsamen Justizsystem irgendwie erklären. Und das fand ich richtig skurril, als würde man in so einer Dystopie leben.
Aber wie ist denn das in Deutschland? Wenn du einen Anwalt brauchst, dann ist es so, dann fragt man jemanden, ob irgendjemand einen kennt.
Oder man googelt.
In die gelben Seiten.
Oder man ist Mitglied bei Advokat oder hat eine Advokat. Irgendwas kann die mit Anwälten tun. Weiß ich auch nicht was. Advokat.
Ja, guter
Name.
Guter Name für eine Karte für Anwälte. Oder Eierlikör.
Warum?
So heißt doch ein Eierlikör-Advokat.
Ja?
A-A-T.
Nee, ergibt aber keinen Sinn in Bezug auf Eierlikör.
Nee.
Das ist da kein guter Name.
Nee.
Also, Neuerwärmung. Das war's auch schon. Ich wollte gar nicht viel dazu erzählen.
Auffällig, dass Sie da... Was sind die Gründe dafür, dass es in Deutschland anders ist, dass es in Deutschland sich offensichtlich nicht lohnt, Werbung für seine Kanzlei zu schalten? Weil nicht so viele Leute ständig einen Anwalt brauchen wie in den USA, wo sich alle die ganze Zeit mit Zivilklagen überziehen.
Richtig. Und man wahrscheinlich kann man auch nicht so viel Geld damit verdienen, könnte ich mir vorstellen. Also wenn man da immer diese Millionenbeträge hört, die da an Schadensersatz und Schmerzensgeld und was weiß ich zugesprochen werden, dann und dann irgendwie vielleicht anteilig daraus die Anwaltskanzlei bezahlt wird, das lässt sich bestimmt gut dann leben und dann auch bewerben.
Also es ist ja tatsächlich so, die meisten haben einfach irgendwie eine Rechtsschutzversicherung und dann ist es fast ein bisschen egal. Wahrscheinlich haben in den USA niemand eine Rechtsschutzversicherung und alle müssen dann immer, müssen die sich mit Preisen unterbieten oder ja, das wäre mal eine Frage.
Und vor allem war auch eine Werbung im Fernsehen so, dass sie sich, glaube ich, sehr spezialisiert hatten auf, und jetzt weiß ich leider nicht mehr genau, was es war, aber das war dann zum Beispiel so ein Bereich wie Arbeitsunfälle oder so.
Ja.
Also die dann ganz gezielt dann auch so ein Video vorher gemacht haben, wie dann so Arbeitsunfälle passieren können. Jemand haut sich mit dem Hammer irgendwie auf den Fuß oder so. Das war wie, als würde man in Better Call Saul leben.
Das wollte ich gerade sagen, denn in Deutschland wäre die Figur von Saul Goodman in einer deutschen Serie niemals so eingeführt worden, weil das total unüblich wäre, so eine Fernseh. Aber Dave kommt ja genau mit so einer Fernsehwerbung rein.
Richtig.
Das spricht dafür, dass das flächendeckend einfach ein Ding ist. Ja,
ja, fand ich interessant, einen Unterschied zu der uns bekannten Kultur. So,
was hast du gesagt? Ich habe letzte Woche mich schon gefragt, was Lawyer sind. Ich war echt gespannt.
Ob man nun Lawyer oder Lawyer.
Ich weiß, es ist total albern, das nicht zu verstehen, aber ich war in einer ganz anderen Richtung unterwegs.
Ja, offenbar.
Gedanklich.
Bei Rollkoffer. Die ja ein Lawyer heißen.
Vielleicht sollten wir mal eine Rollkofferfirma gründen, die Lawyer heißt.
Ja, vielleicht.
Und das wird so ein richtiges Statusobjekt. Ich nirgendwohin ohne meinen Lawyer.
Vielleicht kann der noch irgendwie Bluetooth oder so. Also irgendwie noch eine Sonderfunktion. Das ja.
Und der Claim ist, sie haben das Recht auf einen Lawyer.
Das ist sehr gut. Ich würde sagen, da ist eine Heißluftfritteuse drin. Das haben
nämlich, in dem Lawyer?
Ja, genau. Das haben nämlich andere Lawyer nicht.
Das stimmt. Und dann kannst du dir unterwegs eine Pizza aufbacken.
Pizza, Pommes, sowas.
Hast du dann unten irgendwie Socken, Krawatte, Heißluftfritteuse?
Ja.
Alles im Lawyer enthalten.
Und das hat noch den Vorteil, wenn man zum Beispiel gerade den letzten Urlaubstag am Strand hinter sich gebracht hat und das Handtuch ist noch nicht ganz getrocknet, aber man muss es schon wieder in den Koffer tun, macht man das einfach genau auf Höhe der Heißluftfritteuse und dann hat man noch eine Art Trocknerfunktion.
Geil.
Also Win-Win.
Problem im Urlaub, dein Lawyer regelt das. Ja. Cool. Was habe ich gesagt? Ich fühle mich in Europa zu Hause. Das ist eine uralte Notiz, also so alt, wie es sein kann, wenn ich meine Notizen vor ein paar Monaten komplett gelöscht habe. Das ist noch ein Gefühl, das ich hatte. Ich habe lange davon erzählt, wie ich da alleine, ich glaube in den Niederlanden war das, über dieses Feld gelaufen bin.
Wo du festgestellt hast, dass du kein Fluss bist.
Genau, ich habe festgestellt, dass ich kein Fluss bin, nachdem ich eine Woche vorher festgestellt habe, dass ich ein Fluss bin. und da hat mich so plötzlich, als ich da durch die Straßen gegangen bin, so ein Gefühl ereilt, dass ich immer wenn ich irgendwo in einem europäischen Ausland bin, ich nicht so sehr das Gefühl habe, irgendwie dort fremd zu sein. Sondern ich fühle mich da zugehörig tatsächlich, in den Straßen, in den Wegen, in den Supermärkten. Es ist nicht so, ich fühle mich viel weniger als Tourist im europäischen Ausland. Und dann steht hier noch dahinter, ich fühle mich in Europa zu Hause. Das ist so schön nach WW2.
WW2. Aber fühlst du dich dann im nicht-europäischen Ausland weniger zu Hause?
Ja. Ja, also ja. Wie? Also ich fühle mich da wohl und auch nicht total als Fremdkörper. Aber dieses Gefühl von, das ist irgendwie Teil meiner Identität.
Geht es um Kontinentaleuropa oder ums politische Europa? Also ist es in der Schweiz zum Beispiel wie im
Ausland? Ich glaube, es geht um die Schweiz, möchte ich nicht explizit davon ausnehmen. Das, ja,
es geht um Kontinentaleuropa. Also
das ist eine berechtigte Frage, weil es bei mir, glaube ich, viel mit der politischen Einheit zu tun hat. Mhm. Auch in Großbritannien würde ich mich, glaube ich, zu Hause fühlen, was das angeht. Aber die Schweiz ist so eine sonderbare Sonderlocke. Das ist
Sonderlocke.
So, aber vielleicht ist es auch nicht überall gleich. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt in Kroatien genauso ist. In den Niederlanden sind jetzt nun wirklich einfach, da merkst du jetzt nicht so richtig einen Unterschied, wenn du über die Grenze fährst.
Das ist richtig. Also auch ohne europäische Idee würde man sich gegebenenfalls, wenn die jeweiligen Zustände in den Ländern dieselben wären, in Holland, Niederlande ähnlich.
Weil es so ähnlich dort ist. Aber es kommt dazu so ein Gefühl wirklich von Verbundenheit, was ich auch irgendwie über die Europawahl und dass ich mal die europäischen Institutionen besucht habe, dass ich wirklich das Gefühl habe, das ist auch inzwischen so etabliert in der Welt, dass Europa, das ist ja auch so, dass in den letzten Jahren gefühlt die Europapolitik viel sichtbarer geworden ist, als wir Jugendliche und Kinder waren zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall.
Die Kommission ist sichtbarer, das ist irgendwie alles, die Institutionen sind toller da. Und das schlägt sich auch darin nieder, dass ich auch in der Verbindung zu den Leuten irgendwie das Gefühl habe, wenn ich aus Deutschland komme und in den Niederlanden bin, dann ist das, hat das nichts mehr mit Ausland zu tun oder mit...
Achtung, Kabarett. Ich fühle mich immer überall dort zu Hause, wo man die Plastikdecke nicht mehr von den Flaschen abschrauben kann.
Oh, guter Übergang.
Ja, findest du?
Ja, da kann ich was zu sagen.
Ich habe das Gefühl, das ist so das Ding geworden bei deutschen Comedians und KabarettistInnen, was vor ein paar Jahren immer die Deutsche Bahn war und die Jahre davor Ikea.
Das Abschrauben der Flaschendecke?
Das ist ein Riesenthema.
Ist das ein Comedy-Thema?
Dings, Mike Krüger hat auch seinen Nippes-Song umgetextet, um sich darüber zu beschweren.
Ja, und ich habe neulich, ich war auch immer nicht begeistert davon.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn die so sich drehen, ich will jetzt nicht in die Comedians einstimmen, aber wenn die so sich drehen, dass man beim Einschenken auf den Deckel gießt, das ist ziemlich scheiße, passiert durchaus manchmal.
Ja.
Aber vor allen Dingen habe ich das alles immer nicht so ganz verstanden. Neulich war es zum ersten Mal so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, oh geil, ich habe die Hand frei, weil ich nicht immer den Deckel mitnehmen muss, wenn ich mit der Flasche irgendwo hingehe, weil er immer dran ist.
Das
ist
auch so ein Nicht-Problem, was nie jemand hatte. Man kann auch einen Deckel in die Tasche stecken zum Beispiel.
Ja, aber irgendwie fand ich es in dem Moment gut.
Oder
aber
man hätte vorher auch schon in dieselbe Hand den Deckel mitnehmen können, wo man auch die Flasche hat.
Aber ich verstehe das Phänomen auf beiden Seiten nicht so richtig. Ich verstehe weder den Aufreger so richtig und aber auch nicht die Notwendigkeit, das zu machen.
Ich glaube, dass es unmittelbar miteinander verbunden, weil wahrscheinlich die wenigsten Menschen einsehen, dass das sinnvoll sein kann. Und ich sage nicht, dass es sinnvoll ist, aber die Idee ist ja Müllvermeidung, dass halt die Deckel nicht mehr weggeschmissen werden.
Weil das tatsächlich so viel passiert. Sonst hätte es ja nicht...
Offenbar,
es muss ja irgendjemand festgestellt haben mit irgendeiner Behörde, Ministerium, wir haben ein Deckelwegwerfproblem.
Ja.
Was können wir tun?
Ja, ich meine, kann man sich auch vorstellen, so man holt sich unterwegs eine Flasche Wasser oder irgendwas anderes und schraubt den Deckel auf und dann läuft man noch 2 Kilometer und schmeißt ihn halt irgendwo in die Walachei, weil es nicht genügend Mülleimer gibt.
Ja, kann man einfach wieder draufschrauben.
Ja, vielleicht.
Wenn man die Flasche hat.
Dann ja, ich weiß nicht. Ich habe
aber das Problem so eine Zeit, auch nicht oder vielleicht gesehen. Auch beim Entsorgen. Man schmeißt den Deckel im Müll und es ist fürs Recycling, aber der Deckel wird doch eigentlich sowieso weggerissen und neu gemacht. Die benutzen nicht denselben Deckel nochmal.
Die benutzen nicht denselben
Und ist
Deckel
das beim Recycling nicht ein Problem, wenn sie den...
Das hoffe ich hoffe nicht, dass diese Richtlinie dazu geführt hat, dass es ein Problem beim Recycling gibt.
Ich hoffe das auch. Hoffentlich haben die vorher mit den Unternehmen gesprochen, die die Dinger recyceln.
Die Mehrwegpfand-PET-Flaschen, wie zum Beispiel so eine klassische 1-Liter-Cola-Flasche, da ist es auch nicht.
Mhm.
Da kriegt man die Deckel ab. Also die, das
gab es so viele Leute, reißen die mit Absicht ab und schmeißen sie ins Gebüsch?
100%, ja, ob sie ins Gebüsch schmeißen,
wahrscheinlich weiß weniger, ich nicht. Als es vorher passiert ist.
Abreißen, aber auf jeden Fall Und ich glaube, das Problem, warum es ein Aufreger ist, ist, dass man dadurch das Gefühl hat, dass die Leute da irgendwo in Europa denken, das wäre jetzt ein Problem, um Freiheit
haben
zu nehmen.
Haben wir keine anderen Probleme.
Ja, genau.
Das Übliche. Ja, genau. Deswegen regeln wir ab jetzt nur noch die ganz wichtigen Probleme. Wir kümmern uns nur noch um die Ukraine und bauen keine Kreisverkehre mehr. Weil das ist ja weniger wichtig.
Und die Kreisverkehre sind cool. Ich mag Kreisverkehre voll gerne.
Okay, wir bauen nur noch Kreisverkehre und machen nichts mehr für die Ukraine.
Einverstanden. Vielleicht sollten ganz viele Kreisverkehre in die Ukraine gebaut werden.
Das ist das dümmste Argument. Das haben die nichts anderes zu tun. Das ist das dümmste Argument, wenn man irgendein Funken Begegnung jemals davon hat, wie Politik und Behörden und Verwaltung funktionieren, zu sagen, die müssen sich um was anderes kümmern. Als ob das dieselben Leute sind. Als ob da nur drei Menschen alles regeln auf der Welt.
Aber weißt du, was ich daran interessant finde? Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, irgendwie Europa ist überflüssig so als Gemeinschaft, weil da wird ja sowieso nichts Richtiges entschieden, weil die Positionen so unterschiedlich sind. Da ist ja Ungarn, was immer querschlägt, und Italien, wo man nicht genau weiß, wann jetzt genau da das Fünfte Reich ausgerufen wird. Aber anhand dessen kann man eigentlich sagen oder zeigen, wie mächtig Europa sein kann.
Mhm.
Also das geht irgendwie nicht zusammen, sich einerseits darüber aufzuregen, nehmen die mir die Freiheit, meinen Deckel in die Walachei zu schmeißen, ohne die ganze Flasche gleich, was ist wahrscheinlich auch ein Problem, wer den Deckel wegschmeißt, schmeißt wahrscheinlich auch die ganze Flasche weg.
Und dann aber getrennt und dann finden die Igel die nicht wieder.
Nein, die Igel, die armen Igel. Aber gleich, also einerseits Europa die Macht abzusprechen, irgendwas zu verändern, und andererseits sich über die Macht zu ärgern, dass ich jetzt meinen Deckel nicht mehr abschrauben kann.
Ja, das ist so ähnlich wie das Argument mit, die nehmen uns alle die Arbeitsplätze weg und die sind alle faul und können nichts.
Und wollen nicht arbeiten.
Ja. Nehmen uns die Arbeitsplätze weg und die sozialen Absicherungen. Ja, genau. Aber das, die sonderbarste Blüte, wo mir das eigentlich zum ersten Mal so richtig bewusst geworden ist, ist, als ich, weiß nicht, vor einem Jahr ungefähr in Berlin war und eine riesengroße Vösslauer Plakatwerbung gesehen habe.
Was für eine Plakatwerbung?
Vösslauer. Das ist so ein Mineralwasser.
Ah ja.
Mhm. Ein gigantisches Riesenplakat, Kim Jong-un-Style, wirklich. Du konntest es von überall sehen. Und die Aussage dieses Plakates war: Wir machen das schon immer.
Was? Das Wasser?
Dass die Deckel dranbleiben.
Ach so.
Also damit haben sie Werbung gemacht, dass sie schon vorher so umweltfreundlich waren und damit richtig viel Plastik gespart haben.
Und dann, wenn das dann wirklich so ist, ne?
Da habe ich gedacht, wen erreicht jetzt diese Werbung und denkt, geiles Wasser, die unterstütze ich.
Die haben vorher schon gewusst.
Also die Idee zu sagen, wir machen das, worauf sich jetzt alle geeinigt haben, schon lange, okay, aber bei dieser scheiß Deckelgeschichte, seltsam. Und bei Europa habe ich auch noch gedacht, gerade das mit Ungarn und so, das ist ja trotzdem so eine krass, also die haben ja so eine normierende Kraft, und da musst du es halt erstmal schaffen, als extreme Ausrichtung das zu überschreiben, um diesen Grundkonsens zu machen, was die alles normiert haben in Europa, wo die auch jetzt auch in Ungarn niemand hinter, da kannst du ja in Ungarn, kannst ja zum Gericht gehen oder kannst zum EuGH gehen und sagen, hier, Kollegen, das ist mein Recht als europäischer Bürger, und dann kann die ungarische Regierung da auch nichts gegen machen. Außerdem wird in Ungarn gerade die Regierung überholt von der Opposition.
Ja.
46-39% für Peter Migasa oder so ähnlich.
Was auch nicht, wie der heißt.
Ehemaliges Mitglied der Orban-Regierung oder zumindest Mitglied seiner Partei. Aber jetzt sein größter Feind.
Was für ein schlechter, autoritärer Herrscher Orban dann ist, wenn er das möglich sein lässt.
Ja, vielleicht ist er nicht so autoritär, wie ihn uns die linksversiffte Presse glauben machen.
Ja, das könnte sein. Das
ist so wie, wenn er wirklich so schlimm wäre, das ist so ähnlich wie jetzt das Argument so. Wer hat das gesagt? Mit der the election is rigged in den USA. Da hat irgendjemand gesagt, it seems like this time we just didn't want to steal the election.
Ja, gutes Argument.
Ja.
Ach ja, komische Welt. Aber da haben wir in der letzten Folge wirklich sehr ausführlich drüber gesprochen.
Ja, ich habe nur noch einen Nachtrag zu Donald Trump.
Noch einen Nachtrag zu Donald Trump, okay.
Ja, weil du hast gesagt, du kannst das ganze Meme-Sache, das ist dir alles zu dark, aber eine Sache hat das nochmal relativ schön zusammengefasst. Das war irgendeine, ich weiß nicht, ob es eine Journalistin oder Comedian war, die hat gesagt, lass uns das doch mal bitte einmal in Ruhe angucken. 2020 wurde Donald Trump vom amerikanischen Volk abgewählt. Und jetzt gucken wir, was er seitdem gemacht hat.
Ja.
Und dann hat sie dann auch gesagt, Kapitol stürmen lassen, 36-fach verurteilt oder ja, und hat das alles und hat gesagt, er würde seine Feinde verfolgen lassen.
Diktator an Tag 1.
Und das ist alles, was er getan hat. Und jetzt sagen wir, den wollen wir doch wieder. Also das hat uns jetzt überzeugt. Vorher war der ihnen einfach zu soft. Deswegen haben sie Biden gewählt. Die hatten gehofft, dass Biden richtig harten Diktator macht.
Dass der durchgreift.
Und dann waren sie mega enttäuscht. Und jetzt sagen sie, na dann lieber Trump.
Das Wall Street Journal hat dieses Jahr im August, glaube ich, geschrieben, wer auch immer Präsident wird, er oder sie wird eine hervorragende wirtschaftliche Situation vorfinden.
Ja.
Weil einfach in den letzten 4 Jahren richtig gut gearbeitet wurde.
Ja.
So bitter.
Ja.
Das ist so bitter. Aber ich möchte jetzt nicht bitter werden.
Nein.
Ich möchte nicht bitter werden.
Wäre sweet.
Ich habe eine Wissensfrage, die dein Mind vielleicht berührt auf explodierende Art und Weise.
Wie berührt mich explodieren? Ja. Die Frage.
Die Antwort vielmehr.
Okay.
Die Frage ist, ein Kubikmeter Luft.
Ja.
Also ein Meter mal ein Meter mal ein Meter Luft.
Ja, Würfel.
Ein Würfel mit allen Seiten ein Meter Länge.
Ja.
Was glaubst du, wie schwer ist das? Wie viel wiegt ein Kubikmeter Luft? Was ist dein Gefühl?
So ein Würfel von Luft, was er wiegt? Weiß ich nicht.
Was ist dein Gefühl?
Ein paar Gramm.
Aber nicht null.
Nee, Moment, das kann ja gar nicht sein. Warte mal, wie ist denn das? Moment mal. Also Luft muss ja was wiegen, natürlich. Da sind ja Moleküle drin.
Luftdruck und so.
Aber andererseits, wenn ich mir jetzt ein Gramm irgendwas vorstelle, dann fällt das ja runter. Und irgendwie fällt alles runter, was Gewicht hat. Außer es ist ein Gas. Aber das bewegt sich ja. Insofern, weil das Gas sich bewegt und sich ausdehnt und in alle Richtungen strebt, übt es ja keine Kraft. Aber doch, Gase sind ja auch unterschiedlich schwer und dann schwerere Gase sinken innerhalb von Gasgemischen nach unten. Zum Beispiel Kohlenstoffmonoxid.
Mhm.
Nee, das steigt nach oben. Deswegen soll man am Boden atmen, oder?
Ach so, wenn es brennt, ja. Ich dachte gerade wieder an Brom, was kein Brom ist.
Also Gase sind unterschiedlich schwer und die sinken und steigen nach oben. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier einen luftleeren Raum, was heißt ich glaube, ich weiß, das, aber das hat ja verschiedene Ursachen. Also der luftleere Raum, das Vakuum. Und jetzt kommt über uns in das Vakuum ein bisschen Luft. Dann würde sich das ja ausdehnen alleine, weil es sich aufgrund der Kraft der Ausdehnung des Verteilens im luftleeren Raum, das würde ja nicht wegen der Schwerkraft nach unten kommen. Aber die Schwerkraft würde auch darauf wirken. Und die Luft ist nur deswegen nicht am Boden, weil so viel Luft da ist, dass über der Luft Luft ist. Und irgendwo muss ja auch unten muss ja auch Luft sein. Deswegen ist die Luft sowohl oben als auch unten. Kurzum, ich glaube, ein paar Gramm.
Ein paar Gramm heißt so einstellige Grammzahl.
2,4 Gramm.
2,4 Gramm. Die richtige Antwort lautet, ein Kubikmeter Luft wiegt 1290 Gramm. Über ein Kilo. 1,29 Kilo wiegt ein Kubikmeter Luft.
Das sind auch ein paar mehr Gramm.
Das ist ein bisschen mehr, ja. Das ist ein bisschen mehr.
Und die drücken deswegen nicht auf uns, weil sie in alle Richtungen schweben und fliegen.
Ja, und außerdem drücken die ja auch ein bisschen auf uns.
Wenn also, du jetzt ein Kilo auf deinem Kopf stehen hast,
naja,
dann würdest du das merken.
Ja.
Aber über deinem Kopf sind sehr viel mehr, also jetzt ist da die Kellerdecke.
Du merkst ja aber auch, wenn der Zug beschleunigt, aber nicht, wenn er schon wenn er Maximalgeschwindigkeit fährt.
Ist das ein adäquater Vergleich?
Kann ich mir vorstellen. Also stell dir mal vor, wir würden jetzt ganz kurz hier zack Vakuum machen, alle Luft raus
ja.
und dann nach einer Sekunde oder fünf Sekunden wieder alle Luft rein.
Würden wir den Schwerdruck spüren.
Könnte ich mir vorstellen.
Und unsere Muskeln, unser Skelett ist einfach so, ich dachte, unser Skelett und unsere Muskulatur sind vor allem dafür, weil wir der Schwerkraft der Erde ja auch widerstehen müssen.
Auch.
Denn wenn wir jetzt plötzlich in erhöhter Schwerkraft, dann würden wir so krass auf den Boden gezogen werden.
Und diese Schwerkraft sorgt aber sicherlich auch, wirkt sich auch auf das Gewicht der Luft aus.
Naja, klar, jedes Gewicht ist ja durch die Schwerkraft auch, äußert sich erst dadurch.
Mhm.
Deswegen schweben, also wenn du im Weltall jemanden hochhebst, fühlst du dich wie der Hulk. Okay, trotzdem erscheint mir das seltsam, weil ich glaube, dass dieses Kilo nicht nach unten drückt. Auf der Art und Weise, wie ein Feststoff nach unten drückt. Da es sich ja gleichmäßig im Raum verteilt. Diese Bierflasche verteilt sich ja nicht gleichmäßig im Raum.
Ja.
Wäre sie aber aus Gas, würde sie sich im Raum verteilen.
Also ich stelle mir...
Und auch nach oben schweben und dadurch drückt sie nicht so doll.
Ich stelle mir den Prozess des Experimentes, wie man das herausgefunden hat, folgendermaßen vor. Man hat einen Kubikmeter großen Würfel und hat da Luft drin.
Ja.
Und dann wiegt man, wie schwer dieser Würfel ist. Lass den dann 66 Kilo wiegen, weil relativ massiver Würfel. Dann hat er einen Anschluss, über den man die komplette Luft raussaugen kann.
Ja, dann wiegt man ihn nochmal.
Und dann wiegt man ihn nochmal. Und dann.
Ich glaube, so funktioniert das nicht, aber es ist interessant, die Frage, wie das funktioniert.
So würde ich mir das erklären. Oder.
Also, es gibt ja so Gasflaschen. Propangas oder so ein Scheiß.
Ja.
Und die sind ja super schwer, weil die auch aus so heftigem Metall sind. Und ja. Dann kann man aber die durchaus hochheben und feststellen, ob die noch voll sind oder nicht.
Beim Feuerlöscher übrigens auch.
Also ja.
Auch, also bei
die werden klar, aber es sind leichter, wenn sie leer sind.
Die werden leichter, wenn sie leer sind.
Alleine daran merkt man, dass da ein bisschen mehr als ein paar Gramm drin sind. Das war nicht meine Antwort auf früher. Aber jetzt stehst du auf einem Fußballplatz draußen. Und jetzt ist über dir bis zur Stratosphäre sind sehr viele Kubikmeter Luft. Und die drücken jetzt alle mit ihren 1,2 Kilo auf dich drauf. Da wärst du sofort tot, wenn das fest wäre.
Wenn das nur an dieser einen Stelle von oben drücken würde, ja.
Das heißt, der gasförmige Zustand führt dazu, dass du nicht zerquetscht wirst.
Ja.
Wenn du jetzt im Wasser bist, dann hast du irgendwann heftigen Druck von allen Seiten, vor allem von oben.
Wasserdruck, wenn du tief tauchst, ja. Meinst du?
Ja.
Richtig.
Wasserdruck und Luftdruck sind unterschiedliche Dinge.
Aber guck mal.
Und Festdruck auch nochmal. Festdruck
aber ist der Schlimmste. Guck mal beim Wasserdruck. Da Festdruck ist der Schlimmste. Der Tödlichste auf jeden Fall.
Auf jeden Fall der Tödlichste.
Also wenn du dir jetzt ein Wasser, ein Meer vorstellst, was aber genau über die komplette Fläche nur ein Meter tief ist, dann würde man da auch sehr leicht sagen können, das sind ein Kubikliter Wasser.
Kannst du so mit so einem Quadrat abstecken.
Genau, mit so einem Quadrat abstecken. Und wenn du jetzt dir vorstellst, das ist halt ein Meer, dann keine Ahnung, wie viel da ein Kubikmeter hat. Lass es beim Wasser 8 Kilo sein.
Ein Kilo. Ein Liter ist ein Kilo.
Ja, aber ich meine der Druck. Das Gewicht. Es geht ja um das Gewicht.
Es geht ums Gewicht, nicht um den Druck. Aber ich habe eben vom Druck geredet.
Ja, die ganze Zeit hast du vom Druck gesprochen.
Ja.
Das hat mich ein bisschen auf die Druck...
Ja.
Fährte gelockt.
Ein bisschen, weil ich die ganze Zeit davon gesprochen habe.
Aber was ich sagen möchte ist, dass halt das Gesamte, im gesamten Wasser, also des gesamten Ozeans, das spürst du ja nicht, wenn du an einer Stelle stehst. Und genauso ist es ja beim Luftdruck auch. Da hast du halt ganz, ganz, ganz viel überall. Ne?
Ja.
Aber weil das ja nicht einfach nur von oben nach unten drückt.
Das kann ja überall hin entweichen. Das ist ja das Ding von Gas.
Ja.
Wenn du da reinkommst, dann geht das Gas lässt sich ja sogar zusammendrücken. Das heißt, du kannst auch einfach jetzt hier so machen und dann muss die Luft weg.
Ja.
Die Luft hat gar keine Chance gegen unseren massiven Körper. Deswegen kann sie so viel wiegen, wie sie will. Das ist uns egal. Wir haben wie so einen heftigen Anzug, wie die Titan, wenn sie funktioniert hätte.
Ja.
Die kann ja auch sich gegen das Wasser wehren. Und als sie das nicht mehr konnte, waren die aber ganz schön schnell, ganz schön wenig mehr...
Wenig groß.
Ja, wenig groß.
Das habe ich mich auch vor wenigen Tagen erst gefragt. Wie ist der Zustand der Leichen aus dieser Tragödie?
Alle Moleküle, aus denen diese Menschen einmal bestanden haben, müssen ja noch da sein.
Ja, erstens das und vor allem, also jetzt sind die wahrscheinlich...
Haben sich vermischt.
Sonst wo gefressen, was weiß ich. Aber direkt nachdem das Ding kaputt gegangen ist, wenn da... diese, ja, das ist ja eine Sache von Millisekunden und man ist, man, die müssen jetzt zusammengedrückt worden sein. Also, so wie in so einer Schrottpresse, wenn da so ein Auto reingedrückt wird.
Und zwar mit Knochen und allem.
Knochen, ein Gehirn, alles.
Ja.
Verrückt.
Komprimiert. Wieso hast du, kannst du so wie so einen Rubik's Cube großen Menschen? Und da ist alles drin, was vorher.
Wenn du richtig gut bist, kriegst du ihn auch gelöst.
Alle Knochen auf einer Seite.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Glück, dass das alles Milliardäre waren. Da kann man ein bisschen sich über den Tod auch lustig
machen. Da haben die Leute echt wenig Skrupel, muss ich sagen.
Ja, das färbt ab, muss ich sagen.
Guck mal, bei anderen Podcasts ist es so, da hörst du zu und dann lernst du was.
Ja.
Bei uns ist es so, du hörst zu und wahrscheinlich weißt du die Antworten, die wir nicht wissen und willst sie...
Nein, das weiß, glaube ich, niemand so richtig. Stephen Hawking ist tot. Das war der Letzte, der diese Frage gut hätte beantworten können.
Aber das ist trotzdem so, bei uns kriegt man eher Fragen als Antworten.
Mal so, mal so. Ich meine, man hat jetzt gelernt, wie schwer ein Kubikmeter Luft ist.
Ja, ja, das stimmt.
Das kann man ja nun auch vielleicht gebrauchen.
Jetzt kann jeder was damit anfangen. Also ich glaube, dieser Gewöhnungseffekt spielt schon eine Rolle. Wenn jetzt plötzlich ein Vakuum wäre, würden wir uns ganz schön umgucken. Aus verschiedenen Gründen. Wahrscheinlich auch gezwungen umgucken, weil sich unsere alles irgendwie würde sich verdrehen.
Ja, ich würde nach Sauerstoff suchen.
Ja.
Ich würde mich auf die Suche nach Sauerstoff begeben.
Sofort. Lasst uns den Sauerstoff suchen.
Hier ist keiner mehr da.
Wir haben...
Lass uns auf eine Reise gehen.
Ungefähr 47 Sekunden Zeit.
Es ist ja auch so verrückt, das weiß jeder Mensch, weil man das irgendwann mal in der Schule gelernt hat, aber in einem luftleeren Raum fällt ja auch alles gleich schnell runter.
Mhm. Ne, das Feder und ein Amboss.
Genau, Feder und Amboss an der gleichen Stelle im Vakuum losgelassen kommen gleichzeitig unten.
Ja.
Das finde ich auch irgendwie, komm ich auch nicht mit klar.
Da sieht man mal, wie heftig die Reibung ist und Oberfläche wichtig
ist. Und wie viel da ist, ohne dass man es sieht und merkt.
Ja.
Also es ist einfach ganz viel da.
Und trotzdem habe ich schon mal festgestellt, sind die einzelnen Elementarteilchen so weit voneinander entfernt, dass eigentlich nichts da ist.
Ja.
Es ist so viel nichts zwischen den kleinen Miniteilen, dass man sich wundert, dass man nicht überall durchgucken kann. Mit seinen Augen, die auch aus nichts bestehen.
Ja, ein bisschen haben die. Ein bisschen Bestandteile haben.
Ja, aber wenn du alle Teilchen...
Viel enger Zusammenhalt in der Luft.
Wenn du die... Ich glaube, wenn du den Zwischenraum zwischen den Elementarteilchen entfernen würdest und alle zusammenbringen würdest, wäre die ganze Erde so groß wie dieser Keller.
Das kommt mir jetzt ein bisschen random vor, wenn ich das so sagen darf.
Habe ich mal gelesen. Dieser Keller war das Beispiel.
Kann man sowas eine KI fragen, wie groß wäre die Welt, wenn man bei ein Elementarteilchen den Zwischenraum entfernen würde?
Ja.
Das mache ich gleich in der Pause.
Ja.
Und dann im nächsten Teil können wir da nochmal drüber sprechen.
Und dann sind wir wie in Bennys Keller, der KI-Freund.
Eine kurze Frage. FahrkartenkontrolleurInnen im Jahr 2024, meinst du, die haben Powerbanks dabei?
Nee.
Meinst du nicht? Das wäre doch sinnvoll. Weil nun sehr viele Menschen ihr Deutschland-Ticket, Deutschland-Job-Ticket oder wie das auch immer aktuell heißen mag, auf dem Handy digital dabei haben.
Ja, aber die haben eine Schicht von, 8 Stunden? Und in der Zeit wird das doch nicht leer. Trotzdem wird das die ganze Zeit benutzt.
Mann, wenn ich jetzt kontrolliert wäre, aber mein Akku ist leer. Ja, als Service und auch, um ihre Arbeit besser machen zu können. Das macht doch bestimmt mehr Arbeit, jemanden aufzuschreiben.
Ich dachte für sich, weil sie die ganze Zeit kontrollieren mit ihren elektronischen Geräten. Das ist mir
auch scheißegal. Die können auch sogar in der U-Bahn sich anstöpseln.
Stehen die da so, Moment mal, ich muss mal kurz 2 Stunden hier Pause machen, bis ich wieder Saft habe.
Nein, ich meine, wenn ich jetzt so kontrolliert wäre, aber mein Handy leer ist.
Ja, ich glaube, die würden einfach sagen... Ist deine Schuld, 40 Euro.
Aber ich habe ja das Ticket.
Ist egal, dann musst du hinterher das vorzeigen und nachweisen.
Meinst du nicht, dass es auch für die mehr Arbeit macht? Das wäre doch viel einfacher, einfach zu sagen, hier Powerbank, wir müssen leider an der nächsten Station aussteigen.
Ja, oder sie sagen, hier Kabel, wir haben ja überall Strom.
Ja, dann müssen die aber auch ein Kabel dabei haben.
Ja, ein Kabel, ja.
Ja, ich habe nur das so vor Augen, dass sie ja meistens auf dem Bahnsteig stehen, wenn die irgendwie Leute rausziehen. Das
stimmt. Wäre auf jeden Fall sinnvoll, ich glaube, es ist noch niemand auf die Idee gekommen.
Ja, sollte man mal machen, finde ich. Falls es überhaupt ein Problem ist. Aber
ist ja bald Wahl in Hamburg, da könnten wir jetzt ja mal irgendwie, richtige Partei anschreiben und sagen, schreibt uns mal euer Parteiprogramm. Powerbank für FahrkartenkontrolleurInnen.
Vielleicht haben sie aber auch welche. Ich könnte mir vorstellen, dass sie welche haben.
Könnte sein. Prüfauftrag. Wir nehmen uns vor, zu prüfen, ob
Das ist dann dein Job. Ich mache das mit der KI und den Elementarteilchen und du checkst, ob das. Du kannst doch einfach jemanden fragen. Du fährst jetzt nicht mehr Bahn, du fährst ja nur noch Fahrrad. Aber wenn du mal irgendwann wieder einem Kontrolleur oder einer Kontrolleurin begegnest,
ja,
frag doch einfach mal. Das ist doch so ein Ding, was du machst ab und zu.
Ja.
Leute anquatschen.
Ja.
Oder?
Ja, das ist ein Ding, das ich mache ab
und zu. Das kann. Gut, dann hast du einen Auftrag. Muss ich nur dran erinnern. Ich habe dir übrigens, weil du mich nochmal darauf hingewiesen hast, dir die E-Mail weitergeleitet.
Ach, habe ich gesehen.
Von Podigy.
Ja, habe ich noch nicht darauf reagiert.
Success Team.
Ich weiß.
Hast mich so unter Druck gesetzt.
Ich war nein, nicht unter Druck. Ich habe einfach gesagt, lass das machen, ist geil. Und heute habe ich sie gerade wieder gesehen und wollte draufklicken, aber dann kam wieder tausend Sachen, dann kam mir wieder die Arbeit dazwischen.
Mensch.
Ständig muss man arbeiten. Ständig kann, muss man kann arbeiten. Sich nicht um Podigy Success Teams kümmern.
Okay, Pause würde ich mal vorschlagen.
Pause.
Ja, genau.
Soll ich den Jingle schon vorweggenommen? Nicht weggenommen. Aber der Jingle, übrigens letztes Mal, Entschuldigung nochmal, ich entschuldige mich in deinem Namen einfach. Das war letzte Woche so hektisch und kurz, die Jingles sind tatsächlich zu laut. Beide. Aber ist nicht schlimm. Aber vor allen Dingen ist der zweite Jingle, den wir nur für eine Folge gemacht haben, richtig schlecht. Und
siehst du, das ist doch gut.
Und deswegen ist es sehr gut, dass er nur für eine Folge ist. Ja. Ich glaube, dass es eher dazu führt, dass man denkt, oh, ah, cool, nur eine Folge. Also man freut sich hinterher eher.
Ja, guck mal. Wir haben, das ist Kapitalismus schon wieder at its best. Wir haben einen Bedarf geschaffen, um ihn gleich danach zu befriedigen.
Ja.
Und dadurch haben wir ein gutes Gefühl verursacht. Wir haben Endorphine ausgestoßen.
Genau. Bei mir auf jeden Fall.
Ja, das reicht
bei mir. Euch hoffentlich auch. Und der neue andere Pausenjingle ist super. Der Fahrstuhlmusik.
Perfekt. Dann wird man den in Zukunft doch öfter hören, aber nicht jetzt, denn jetzt hört man
Pause.
Pause. Hallo.
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 Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder.
Die Welt ohne den Abstand zwischen den Elementarteilchen wäre ungefähr so groß wie ein Fußballstadion.
Ja.
Ein bisschen mehr als dein Keller.
Bisschen mehr als mein Keller.
Aber auch nicht so groß.
Nee.
Schon komprimiert.
Ich muss sagen, wenn man jetzt den Ausgangspunkt sieht, die Erde und meinen Vergleich den Keller, bin ich mit dem Fußballstadion sehr nah dran.
Das stimmt.
Vor allem, wenn man den ganzen Keller nimmt.
Ja, was du nicht getan hast.
Was ich nicht, es war nicht eindeutig.
Was du nicht gemeint hast.
Ja, hast du recht. Ich habe die nächste Sache gegriffen, die um mich rum war. Ja. Ich hätte vielleicht mein Grundstück sagen sollen.
Du warst trotzdem nah dran.
Ich war nah dran und das, aber was mich eigentlich viel mehr begeistert, als wie nah ich dran war, ist, wie ChatGPT uns das präsentiert hat.
Ja, mit Formeln und allem.
Auch schön hergeleitet, plausibel, nachvollziehbar.
Ja.
Und dann auch noch so eine schöne Formulierung wie, ist natürlich super ungenau, aber eine Annäherung könnte wie folgt aussehen.
Ja.
Toll. Also ja, es ist viel Platz zwischen denen. Und die Begründung, die ChatGPT geliefert hat, ist genau die ich gesagt habe am Anfang. Nur hat ChatGPT sie viel schöner formuliert.
Wenn man sich vorstellt, dass man den gesamten leeren Raum zwischen den Elementarteilchen der Erde entfernt, bliebe lediglich die Substanz der Elementarteilchen übrig. Diese bestehen aus Atomkernen, in Klammern Protonen, Neutronen und Elektronen, wobei fast der gesamte Raum im Atom leer ist. Die Atomkerne nehmen nur einen winzigen Bruchteil des Atoms ein, etwa den 10-millionsten Teil des Durchmessers.
Toll.
Ja.
Besser konnte ich es nicht sagen. Ich konnte es schlechter sagen. Aber ich habe es gemeint, das hat mich vorher schon fasziniert und jetzt fasziniert mich ChatGPT. Ich bin gerne fasziniert.
Das ist auch ein gutes Gefühl.
Faszination.
Faszination.
Man könnte sagen, Faszination, Faszination.
Ja. Die Meta-Faszination.
Von der Faszination fasziniert.
Ja. Ich hätte einen kleinen Themenblock mit verschiedenen Betrachtungsweisen des Themas Fußball anzubieten. Ist aber inhaltlich sehr divers. Hast du Lust?
Nö, aber ich glaube, es ist keine schlechte Idee, das trotzdem zu machen.
Du bist so selbstlos. Du wirst dich auch daran erfreuen können.
Das glaube ich. Ich bin positiv eingestellt, aber jetzt Lust, also so eine, jetzt so, ja, geil.
Geil,
das
Fußball.
Hab ich nicht, aber macht, brauche ich nicht.
Also, eine Beobachtung, die gleichzeitig auch gut zum Thema Altern passt. Ich fand es als Kind und Jugendlicher, und auch noch vielleicht so mit 18, 19, 20, fand ich das, wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, immer total absurd bei Profifußballspielen, dass da ständig ältere, erwachsene Männer hinfallen. Und das kam, das kam so. Man, als Kind fällt man immer hin. Da liegt man mehr, als man läuft. Und das ist völlig normal. Man spielt viel, man rennt, man tobt, man fällt. Das ist irgendwie, gehört zum Alltag dazu. Wenn man dann so anfängt, pubertär zu werden und nicht mehr so Kinderspiele spielt, dann hat man so das Gefühl, das ist so the next step of evolution, nicht mehr so viel hinzufallen. Aber dann...
Nicht mehr so viel ist insofern richtig, als dass man immer noch hinfällt.
Man fällt immer noch hin.
Ich erinnere noch, dass so Dinge hat sich hingeflackt, hinmaulen. Das war dann so Formulierungen dafür, weil Leute hatte, in der Jugend sich doch noch häufig hinmaulen, weil sie halb betrunken versuchen, über Bänke zu springen.
Genau, erste Alkoholerfahrungen spielen da sicherlich eine Rolle. Aber trotzdem fand ich damals schon den Gedanken lustig, beim Profifußballspiel zu denken, das sind ja, wenn man 13 ist, sind ja so 26-jährige Profifußballer.
Erwachsen.
Super reife Erwachsene.
Völlig absurd aus heutiger Sicht.
Das meine ich, weil dann war ich halt irgendwann immer genauso alt und jetzt bin ich älter als die allermeisten Fußballprofis und jetzt denke ich mir, ist doch gar nicht komisch, dass sie hinfallen, das sind ja auch noch halbe Kinder alles. Also gerade so, die jungen Profis, so ein Musiala, ja. Anfang 20, liegt ständig beruflich auf der Erde.
Ja.
Ist irgendwie komisch. Aber früher war es seltsam, weil das alte Männer waren und jetzt ist es seltsam, weil der halt so viel Geld damit
verdient. Okay, verdient. Aber wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt noch Fußball spielen würde und ich habe ja noch relativ lange, was heißt relativ lange, bis vor, wann war das? 7 Jahren, habe ich sehr regelmäßig Fußball gespielt. Und wenn ich das jetzt noch tun würde, würde ich auch immer noch ständig auf der Erde liegen. Einfach aufgrund des Einsatzes und du grätschst
ja
und du stolperst.
Ist ja auch eigentlich nichts Ungewöhnliches, wenn man halt Sport macht. Ja. So eine Art Sport macht, wo das irgendwie dazugehört.
Aber dass es für dich komisch war, dass sie erwachsen sind und dass ich das jetzt gedreht habe, und das ist nicht mehr komisch, weil sie nicht mehr erwachsen sind, kann ich gut verstehen.
Ja.
Aber auch wenn sie erwachsen wären, würden sie sich hinlegen.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt ein Fußballspiel der Senioren gucken würdest mit 60-Jährigen, würden die sich vielleicht auch hinlegen.
Aber weniger.
Ja, weil das auch, die müssen vorsichtiger sein.
Ja,
stimmt. Musiala kann sich noch das leisten, zu grätschen und zu hechten, aber sein Papa nicht.
Korrekt. Aber das war eine kleine Beobachtung zum Thema Fußball. Dann auch anlässlich eines Fußballspiels, was ich neulich im Fernsehen gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, welche Mannschaften das war, ist auch nicht so wichtig, aber da war es so, dass die Heimmannschaft in den Auswärtstrikots gespielt hat und das Auswärtsteam in den Heimtrikots, und zwar weil ein Spieler eine Rot-Grün-Schwäche hat.
Oh.
Und dann da, also durch diese Entscheidung war das Problem weg. Also irgendwo müssen halt rote und oder grüne Trikots eine Rolle gespielt haben bei der Konstellation. Und dann hat man halt darauf Rücksicht genommen, damit das nicht passiert. Und dadurch ist mir erst aufgefallen, wie krass anders die Menschen mit so einer Schwäche die Welt wahrnehmen müssen. Alles, was uns farblich normal vorkommt, ist für die natürlich in ihrer Welt auch normal, ist aber nicht das, was ich sehe.
Hey, die sehen die Welt anders als du.
Ja.
Das ist total crazy. Vor allen Dingen, weil es ja auch häufig so Sachen designt sind, die mit Kontrasten spielen. Das heißt, ganz viele Sachen, die bewusst farblich gestaltet sind, mit den Farben Rot und Grün, wirken dort nicht mehr. Das ist crazy. Ich habe ja mal mir den Kopf darüber zerbrochen, ob es vielleicht sein kann, dass Farbwahrnehmung etwas, also klar, die Frequenzen, die Wellen, die das Licht aussendet, sind gleich. Aber dass das, was das Gehirn daraus macht, dass das möglicherweise komplett individuell
ist. Bei allen Menschen unterschiedlich. Da habe ich schon drüber, glaube ich, drüber gesprochen. Und da habe ich auch gesagt, dass ich exakt selben Gedanken auch schon seit Jahrzehnten habe.
Und ich kann mich dem nicht, also ich kann das nicht überwinden, weil die Art und Weise, wie wir über Farben sprechen, du kannst eine Farbe kaum anders als mit sich selber beschreiben. Natürlich gibt es Sachen, die dem angedichtet werden, dass wir sagen, Rot ist eher eine warme, Blau ist eher eine kalte Farbe.
Exakt, das hast du alles schon mal erzählt. Und dann habe ich von dem Film Die Maske mit Cher erzählt, wo dieser ganz...
Haben wir das im Podcast
gemacht? Im Podcast, dieser deformierte Junge, der von allen anderen Kindern gemobbt und ausgeschlossen wird, dann eine blinde Freundin bekommt, die von Geburt an blind war, und er ihr dann eine warme, heiße Kartoffel in die Hand legt und sagt, das hier ist Rot.
Ja.
Und,
ich erinnere mich. Dann habe ich wahrscheinlich von Jordi LaForge gesprochen, aber ich habe letztes Mal schon so viel über Star Trek geredet.
Das hat übrigens meine Mutter gesagt, ungefähr 3-mal in verschiedenen Varianten. Die letzte Folge, die hat mir gut gefallen, die war richtig gut. Bis auf den Part, wo ihr da über diesen Film gesprochen habt. Das fand ich ein bisschen langweilig.
Dabei habe ich so
Ich habe dein Herz gespürt, ja. Als du und ja.
Man konnte mein Herz spüren.
Ja, aber dafür vielleicht finden manche Leute es langweilig, dein Herz zu spüren.
Vielleicht, ja. Das ist eine warme Kartoffel. Ja. Das ist mein Herz.
Bitte nicht zu doll drücken.
Irgendwas wollte ich gerade noch sagen zum Thema Rot-Grün-Schwäche. Weiß ich nicht mehr, schade, egal.
Ja, es ist halt so unvorstellbar. Also ich würde so gern in ein anderes Gehirn mal Urlaub machen.
Mhm.
Und gucken, wie dann halt ein anderes Gehirn
ja, das die ist Welt doch mal eine, das ist bestimmt, das gibt bestimmt irgendwelche Dystopien, Science-Fiction, Cyberpunk-Geschichten.
Elon Musk wird möglich machen.
Wo es sowas ist, dass man Urlaub in einem anderen Gehirn macht. So was ähnliches. Ich habe neulich ja mal eine...
Das ist ein bisschen fast die Story wie Total Recall, nur dass man nicht in einem anderen Gehirn ist, sondern einfach nur woanders ist. Als sich selbst.
Also, basically Urlaub.
Ja, aber du hängst, kennst du Total Recall?
Ich glaube, ja, aber man es ist, glaube ich, 25 Jahre her.
In so einem Stuhl. Ne? Ja, genau, so einen Schwarzenegger. Mit Arnold Schwarzenegger. Man hängt in so einem Stuhl, ist so angeschlossen an irgendwas und dann wird quasi deinem Gehirn vorgegaukelt, du wärst irgendwo anders.
Ach so, ja.
Und das kann man als
ja.
Urlaub buchen.
Ja.
Ich möchte auf dem Mars Urlaub machen und dann sitzt man da 3 Wochen im Stuhl und in der Zeit wird einem projiziert, wie bei Matrix, dass man sich auf dem Mars befindet. Oder ist man wirklich auf dem Mars? Das ist der Twist des Films. Man weiß es nicht so genau.
Ha, das weiß ich nicht. Ich hab neulich ja mit meiner Frau und Lars, unserem Zuhörer Lars, zum ersten Mal so ein Pen and Paper. Habe ich das erzählt?
Ja, also du hast, glaube ich, nicht ausführlich...
Muss ich auch nicht ausführlich, aber da war das Setting nämlich so ein bisschen so ähnlich, dass man sich irgendwie so in fremde Körper und so, wenn man viel Geld hat, dann kann man auch so richtig in andere Körper richtig rein oder sich Organe von anderen. Und vielleicht kriegt man dann mal ein paar Augen, mit denen man farbenblind ist und dann kann man mal sehen, wie das so ist.
Klingt ein bisschen wie eine Black Mirror-Folge.
Ja.
Okay.
Ich habe neulich ein Video gesehen, sind wir auch noch mal im Blumenstrauß Fußball, wie Blindenfußball funktioniert.
Ja.
Das fand ich sehr interessant.
Ja.
Die haben unter anderem jemanden hinterm Tor, der ruft, damit sie, also der geht immer vom rechten zum linken Pfosten, damit sie sich vorstellen, wo das Tor ist und so weiter. Und haben so krasse Helme auf, weil viele davon halt noch eine Restsehfähigkeit haben. Das heißt, die noch sehen können, werden noch seh-eingeschränkter gemacht.
Noch mehr eingeschränkt, ja.
Damit es ein even level playing field, wie heißt das? Also gleiche Bedingungen. Total spannend, weil ich mir das immer nicht vorstellen konnte, wie das funktioniert. Das funktioniert erstaunlich gut. Und denen dazu zu gucken, wie die dann dribbeln und um die Leute rum. Und sie müssen dann die ganze Zeit müssen alle reden. Sonst unfair ist auch wieder, wenn du dich anschleichst.
Und der Ball macht Geräusche.
Der Ball macht Geräusche und so. Also die sehen mit den Ohren.
Ja. Wie der Devil.
Der Devil wäre ein sehr erfolgreicher Profi-Blinden-Fußballspieler. Unfassbar erfolgreich.
Auch wenn er vielleicht kein begabter Fußballer ist.
Ist egal, der hat so viele Vorteile.
Ja. Der sieht wirklich mit den Ohren. Okay, und dann möchte ich nochmal ganz kurz über den Frauenfußball sprechen. Also jetzt mal wirklich kurz inhaltlich werden, weil ich das so spannend finde. Ich habe ja schon an vielen Stellen in anderen Folgen kundgetan, dass ich ein großer Freund des Frauenfußballsports bin. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ein Männer- oder Frauenfußballspiel zu sehen, würde ich mich immer eher fürs Frauenfußballspiel entscheiden oder in den meisten Fällen, weil ich finde, dass das eine ganz andere Herangehensweise ist an den Sport als Sportveranstaltung, als dieser Profi-Herrenfußball. Und ich habe neulich einen Podcast gehört, da war Lena Kassel zu Gast. Lena Kassel hat früher mal das Sportstudio moderiert, war selber auch mal, glaube ich, Drittliga-Fußballerin und arbeitet jetzt, glaube ich, bei Hertha BSC. Also die ist irgendwie dem Fußballsport sehr verbunden. Und die hat gesagt, dass Frauenfußball und Männerfußball immer verglichen wird, ist ein Fehler, weil man es eigentlich nicht vergleichen kann, weil die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen halt komplett unterschiedlich sind. Und zwar namentlich natürlich, was das Geld und das Budget angeht, was dahinter steckt, was auch die Masse an Menschen angeht, die davon bewegt werden. Also sie sagt, es wäre ein unzulässiger Vergleich. Und sie hat es so schön formuliert, sie hat gesagt, Frauenfußball ist im Vergleich zum Herrenfußball, wo ja immer die ganzen Millionäre gegeneinander spielen und da diese absurden Summen immer im Spiel sind, durchlässiger. was auch dazu führt, dass die Spielerinnen nahbarer sind, dass es halt irgendwie immer noch normale Menschen sind, mit denen man sich viel besser identifizieren kann, als mit so Menschen, die mit 14 schon an der Sportakademie irgendwie gefördert wurden und mit 18 ihren Porsche vor der Tür stehen haben. Das sind irgendwie noch echte Menschen, die deswegen auch eine viel größere Fannähe herstellen können. Und ganz kurz, nachdem ich diesen Podcast gehört habe und dann angefangen habe, mir diese Gedanken auch zu machen, habe ich ein Fußballspiel gesehen auf Sport 1, was von, ihr Nachname ist Raab, Christina Raab heißt sie, glaube ich, kommentiert wurde. Und die habe ich schon ein paar Mal gehört und die ist ganz, ganz toll als Sportkommentatorin, weil die halt, die ist halt so ein bisschen rotzig, so ein, die ist nicht so durchprofessionalisiert im Sinne von irgendwie ist egal, ob jetzt der oder die oder der Moderator der oder Kommentator irgendwie ein Bayern Champions League Spiel moderiert, am Ende ist das Ergebnis dasselbe, weil irgendwie alle ja so ein bisschen so ein gewissen Habitus haben, ein bisschen genormt, zwar ihre Eigenheiten, aber alles doch sehr förmlich und durchgetaktet. Und bei diesem Spiel, also, da hat sie ja immer einen Co-Kommentator dabei und die frotzen sich da gegenseitig an, die machen Witze und Gags, die mal mehr, mal weniger gut zünden, aber dadurch hat es eine ganz andere Atmosphäre, das zu gucken. Und die allerbeste Situation war, wo sie während des Live-Kommentars war kurz gerade irgendwie nicht so viel auf dem Platz los. Und dann sagte sie auch eine Weile nichts. Und dann hörte man nur, ich moderiere hier gerade live. Könnten Sie vielleicht gerade jemand anderen fragen? Weil sie offenbar am Stadion angesprochen wurde und irgendwie nach dem Weg gefragt wurde oder so. Das würde halt, wenn da Wolf Fuß kommentiert, nie passieren. Da
würde niemand hingehen, wenn 7 Bodyguards dazu liegen und dem betrunkenen Fan stehen.
Das fand ich so herrlich. Und sie hat sich davon gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. War nett und souverän und höflich dabei. Und das während einer Live-Übertragung im Fernsehen. Das fand ich ganz, ganz herzerwärmend.
Dass es so sich fundamental unterscheidet, ist es nicht vergleichbar mit, weiß ich nicht, Drittliga-Fußball bei den Herren? Da hast du die Nahbarkeit und die Durchprofessionalisierung und was da für Leute, die haben auch keinen Porsche vor der Tür stehen.
Nee, das stimmt. Das stimmt.
Wenn die da, das ist
wobei die, glaube ich, tatsächlich so im Schnitt mehr verdienen als Erstliga-Frauen.
Kann sein, aber das ist ja dann nicht mehr dieses, das sind die krassen Millionäre, die da irgendwie. Nee, das stimmt. Sind ja einfach normale Typen, die da spielen und die dann auch ihre entsprechende Karriere haben, die häufig auch noch einen Job nebenbei haben.
Ja.
Und so, das kann man ja wahrscheinlich schon vergleichen. Und die Sportart ist ja schon noch, also die spielen ja denselben Sport. Aber das kann ich schon verstehen, dass die Menschen anders sind, auch eine andere Art von Identifikation sind als dieses Star-Ding. Das ist ja eher wie dieses amerikanische, da oben ist der Star und da will ich auch mal hin und jeder kann mal einen Porsche fahren, wenn er nur gut genug kicken kann. Wobei ich jetzt finde, dass wenn du so Leute wie Thomas Müller, Toni Kroos oder sonst was hörst, hast du jetzt auch nicht den Eindruck, dass es komplett lebensfremde Freaks sind.
Nee, aber da hast du nur auch gerade zwei absolute Sahnebeispiele rausgesucht.
Ja, aber ich habe insgesamt, finde ich, das war vielleicht früher anders, weiß ich gar nicht, vielleicht auch nicht. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass vielleicht gehört das auch inzwischen zur Ausbildung. Die werden ja auch geschult in Interviews und so weiter.
Ja, aber auch das hat ja einen Effekt. Also dadurch wird es ja auch so ein bisschen beliebig und austauschbar. Und man freut sich über einen Thomas Müller oder einen Toni Kroos oder hat sich über Toni Kroos gefreut, wenn da auch mal ein bisschen Emotionalität und auch eine andere Form, eine andere Reflexionsebene drin ist. Deswegen sind das so besondere Beispiele. Und wenn, ansonsten ist es eigentlich völlig egal, ob du Kimmich oder Musiala oder Harry Kane nach dem Spiel befragst. Aber das kommt immer so ungefähr das Gleiche raus.
Und aber ist es nicht so, gab es jetzt nicht irgendwie die Nachricht, dass die Bezahlung zumindest stark erhöht wird? Oder?
Ja, das hat sich in den letzten Jahren doch entwickelt. Auch so, was die Prämien bei irgendwie Erfolg angeht, sind schon mehr angeglichen, aber immer noch irgendwie um Faktor 20 drunter. Und das hat auch alles Auswirkungen natürlich irgendwie auf die Art des Publikums.
Ja.
Viel mehr Frauen, viel mehr Kinder und Familien bei Frauenfußball spielen als bei Männerfußball spielen im Vergleich zum Rest, also prozentual.
Ja, also mir fällt das auf, was ich schon mehrfach gesagt habe, dass immer mehr der Frauenfußball selbstverständlich in den Nachrichten vorkommt, dass sie inzwischen auch die live, manchmal denke ich, ist doch gar kein Spiel heute und dann ist es halt Frauenfußball, der aber angezeigt wird, wie Männerfußball spielen, einfach nur die Wappen und das Ergebnis und es gibt gar keinen Indikator. Inzwischen arbeiten sie häufig mit Klammern, M und F und schreiben auch, wenn ein normales, großes Champions-League-Spiel ist, manchmal ein M dann dahinter. Finde ich interessant, wie doll sich das angleicht und dann habe ich aber jetzt gesehen, das war, glaube ich, gerade wieder Champions-League-Spieltag bei den Frauen.
Ja.
dann hast du die Ergebnisse und dann stutzt sich dann schon immer, wenn so ein Block eingeblendet wird bei Kicker oder sonst was und dann steht da einfach so 6-0, 4-0, 0-7 und ich denke, was ist denn jetzt in der Champions League los? Und das sind halt Ergebnisse, die im Männerfußball so nicht vorkommen.
Ja, das ist aber eigentlich kein, also kann sein, dass es jetzt bei diesem Spieltag auffällig viele hohe Siege und Niederlagen gegeben hat, aber jetzt letztes Wochenende vorletztes in der zweiten Liga gab es auch ein 8-1. Also auch, ja, es kommt ja ab und zu mal vor.
Das war halt wirklich so ein ganzer Block.
Und in der Champions League der Männer gibt es auch häufig 5-0 und 4-0 und 4-1 und 5-1.
Also das Tableau, was ich da gesehen habe, das hätte es so nicht gegeben. Da vor allem, weil da so Mannschaften wie Bayern und so dann dabei waren. Also es waren auch so große Vereine, die gegeneinander gespielt haben. Ja, dass die Männer-Pendants gewesen wären. Wenn das jetzt das Ergebnis wäre, dann wäre sofort...
Barcelona hat gerade 4-0 gegen Real Madrid gewonnen. Bayern hat vor wenigen Jahren 7-2 gegen Barcelona gewonnen.
Ja, aber du erinnerst das.
Ja, natürlich.
Wirst du in 4 Jahren noch erinnern, dass jetzt, weiß ich nicht, 6-0 gegen, ich weiß nicht, was die Einzelnen waren. Es ist
das sind ja so Dinge, die früher ganz extrem waren. Also noch Anfang dieses Jahrtausends waren Länderspiele regelmäßig 10-0, 11-0, 13-1. Weil es einfach
einzelne Verbände gab, die schon investiert haben und Fortschritte gemacht haben und andere, die...
Genau. Und mittlerweile hat sich das doch wirklich sehr, sehr, sehr angeglichen und es ist auch wirklich auch spannend und spannender auch als Männerfußball, weil doch noch ein bisschen weniger erwartbar.
Ja, der Aspekt von Fußball ist da bestimmt auf jeden Fall. Das ist ja dieses DFB-Pokal-Ding, dass du das ist geil findest, dass auch unvorhergesehene Sachen mal passieren und so. Und das nicht alles so.
Ja, genau. Und damit ist der thematische Fußballblog auch schon wieder vorbei.
Ja, nein, ich habe auch noch einen Teil zum Fußballblog. Es war einfach nur ein total geiles Erlebnis. Ich habe im Sommer auf einem Gartenfest bei Freunden, während der WM, war es eine WM, die wir dieses Jahr hatten? In Deutschland? EM.
EM.
Wir hatten eine EM in Deutschland.
Ja.
Wir waren sozusagen im Garten hinten, ein großer Garten, waren hinten zwei kleine Fußballtore, also wie diese kleinen, ne, die man so wegtragen kann, so irgendwie hüfthoch oder so, aufgebaut. Und dann die Kinder die ganze Zeit gespielt. Und ich sollte dann auch irgendwann mitspielen. Dann ist es aber ein bisschen schwierig, weil die Kinder waren so zwischen 5 und 8.
Können nix.
Und ist natürlich doof, wenn dann ein Erwachsener mitspielt. Dann habe ich gesagt, okay, ich spiele gegen euch alle. Und dann habe ich gegen 5 Kinder gespielt. Einige waren vielleicht ein bisschen älter, 9, 10. Und einzeln war ich denen dann allen überlegen, aber dadurch, dass die zu 5 waren, konnten die natürlich alles super dicht machen und auch einfach krass passen und hatten alle Möglichkeiten. Und das war so ein spannendes Spiel. Ich musste richtig ackern, weil es so schwer war, ein Tor zu schießen. Halt ganz alleine und konnte nicht passen und nichts. Ich musste alles und dann kamen alle immer auf mich raufgestürmt. Und es war einfach super ausgeglichen. Und ich habe mich abgerackert und gekämpft. Und ich habe dann auch, glaube ich, so ein bisschen mal, weil, also ich glaube, ich hätte es leicht verhindern können, dass die überhaupt ein Tor schießen.
Mhm.
Also ich bin dann auch mal mehr ins Risiko gegangen und dann sind auch Gegentore gefallen. Und ich glaube, am Ende sind wir irgendwie 3-3 oder so auseinandergegangen, haben aber ungefähr 3/4 Stunde dafür gespielt. Das war so spannend und so toll. Und also, hinterher war ich richtig fertig.
Also weißt du, du bist beim Fußball ungefähr so gut wie 5 Kinder.
Ich bin so gut wie 5 Kinder. Es gibt doch dieses Spiel, wo irgendwie ein Profi gegen 100 spielt oder 2 gegen 100 oder so ähnlich.
Ja.
Ich glaube, wenn ich es richtig drauf angelegt hätte und richtig aufs Gewinn gegangen wäre, hätte ich 0 gewonnen.
Ja, und
aber ich
vielleicht
hab's halt
hättest du ein paar Tränen verursacht, wenn du mal richtig abziehst.
Vielleicht auch das. Aber es war super geil. Es hat so viel Spaß gemacht.
Ja, glaube ich. Klingt gut.
Kann ich mir empfehlen, gegen 5 Kinder Fußball spielen.
Ich habe das Gefühl, das letzte Mal, ist auch schon lange her, wo ich mit einem Kind oder gegen ein Kind Fußball gespielt habe, habe ich gleich als erste Aktion versucht, den Ball über das Kind hinweg zu lupfen. Habe es direkt in ein Gesicht getroffen, hat es angefangen zu weinen und war das Spiel zu Ende. Ich habe dieses Bild so krass vor Augen. Ich habe keine Ahnung, wer das Kind war.
Aber auch wenn es geglückt wäre, wäre es auch ein bisschen...
Ja, ein Arschloch-Move gewesen. Kurz zeigen, was ich drauf habe.
Ich habe das, vielleicht habe ich das mal erzählt, dass ich als Kind, bei so einem Tennis, ich habe immer Tennis gespielt als Kind.
Mhm.
Und da war ich bei so einem Turnier und ich konnte früher nicht gewinnen. Also verlieren war auch nicht so gut, aber noch weniger konnte ich gewinnen.
Also du konntest es, du warst kein guter Gewinner.
Ich war kein guter Gewinner, aber in dem Sinne, dass mir die anderen immer leid taten.
Ja.
Ich wollte nicht andere in die Niederlage treiben. Und da war so ein Junge, der war ein bisschen kleiner als ich. Und der ist immer nach jedem Schlag nach vorne ans Netz gerückt. Und hat so einen soften Ball übers Netz gehauen. Du hast
ihn über Luft,
das
hast du auch schon mal
gesehen. Ich habe ihn immer über Luft. Das verfolgt mich bis heute. Ich sehe das immer noch vor Augen. Wie die Bälle einer nach dem anderen. Und er immer wieder in dieselbe. Und irgendwie konnte ich das aber auch nicht machen, weil das war halt ein Turnier. Und jetzt irgendwie zu sagen, ich spiele mal mit dir so hin und her, hat sich auch albern angesehen.
Ist ja auch gefährlich, ihm Ball gut zuzuspielen, wenn er vorne am Match steht. Also wenn er halt keine Rücksicht auf dich nimmt, dann kann er ja, eigentlich ist das ja ein sicherer Punkt.
Ja, ich glaube, ich habe das tatsächlich schon mal erzählt. Das, so ein Sehen hat mir das mitgenommen.
Ja, also, wo ist das heutzutage geblieben?
Ich glaube, ein bisschen habe ich das immer noch.
Ja, nicht bei Tempe de Schreckens.
Nein, aber das ist eine völlig andere Art von Spiel. Da ist ja der Spielsinn und Inhalt ist ja zu betrügen, reinzulegen und so weiter und so. Also bei so einem Spiel wie Tempe de Schreckens Rücksicht zu nehmen, ist komplett seltsam.
Das stimmt. Das würde auch wirklich dem Spiel im Prinzip extrem zuwiderlaufen.
Aber wenn ich jetzt so ein freundschaftliches Tischtennismatch hätte und ich hätte jetzt jemanden auf der anderen Seite, wo ich einfach merke, ich gewinne jeden Punkt, hätte ich schon Schwierigkeiten
damit. Ja, dann macht es ja auch einfach keinen Spaß.
Nee.
Also dann ist es ja wie so eine Fingerübung, wo am Ende jemand leidet.
Ja, und wo man auch nicht besser wird oder irgendwas.
Ja, sondern, ja verstehe. Hast doch ein ganz gutes Herz gehabt. Vielleicht auch immer noch.
Weniger, aber immer noch.
Ja. Weniger. Das ist nicht mehr ganz so gut.
Ich bin nicht mehr ganz so sensibel wie als Kind.
Germanistische Frage. Kannst du mir sagen, was das Wort vagant bedeutet?
Ich kenne nur vakant.
Naja, aber du kennst auch vagant als Teil von extravagant.
Oh, ja.
Und ich kenne halt auch nur extravagant und habe mich jetzt gefragt, was denn wohl vagant sein kann.
Ja, interessant. Ich glaube, es gibt, weiß ich nicht, ich glaube, es gibt Worte, die gibt es nicht. Hatten wir schon mal so eins.
Ach, die gibt es nur in Verbindung mit irgendeiner Steigerung oder so.
Ja.
Mhm.
Extravagant. Vagant. Kann ich mir auch nicht herleiten vom Stamm her. Vagere, Vagina. Das, was da, hat das mit demselben Stamm? Vag, V-A-G. Was kann Vag sein?
Weiß ich nicht.
Das ist alles die andere. Fällt dir noch was ein? Alles andere schreibt sich anders. Waggon schreibt sich anders. Agnes schreibt sich anders.
Vanille auch. Ja, nee, das war's.
Es gibt nur die beiden Worte der deutschen Sprache, die mit V-A-G beginnen und Vagant ist nicht mal eins. Ist Vagina das einzig deutsche Wort, das mit V-A-G anfängt?
Ja.
Verglast.
Mir fällt kein anderes ein. Nee, der heißt auch nicht Wagner, der heißt Wegner. Der böse Antagonist bei Stranger Things.
Sogar Antagonist, tiefe Antagonisten fangen nicht mit VAG an.
Wagner.
Also man muss zugegeben, es sind nicht so viele Worte, fangen überhaupt mit V an.
Ja.
Aber Varianz. Mir fallen viele Worte. Ich will jetzt nicht Worte mit V aufzählen.
Vater.
Verlies. Verlust.
Ich dachte,
mit VER gibt es sehr viel.
Ich dachte, Worte mit VA, dass wir uns darüber nähern, aber ist auch nicht so viel. Na gut, okay, das ist jetzt, glaube ich, kein spannender Content mehr. Aber ich habe mich gefragt, was provagant ist. Aber vielleicht ist es ein solches Wort, wie du sagst, wo es keine Einzelbedeutung für gibt.
Kann ich mir vorstellen. Ich habe festgestellt.
Ach, ist das so eine Atempause, die du rausschneiden würdest?
Nee, die glaube ich nicht.
Die nicht. Die
baut so viel Spannung auf.
Okay.
Ich habe festgestellt, dass. Also, es macht mich immer glücklich, Tiere zu sehen in der Natur, irgendwelche. Ich freue mich immer über alle Tiere, die ich sehe.
Aber Rehe ganz besonders.
Aber Rehe ganz besonders. Hast du gespickt?
Nein.
Hast du
beim letzten Mal angekündigt.
Ja, aber Rehe ganz besonders und das ist mir jetzt mehrfach so doll aufgefallen, dass ich das jetzt mal einmal hier rauslassen muss.
Okay, eine kleine Lobhudelei auf das Tier Reh.
Ich weiß nicht, ob es ein Lob ist oder ob ich mag nicht mal die Tiere besonders, aber das ist für mich immer so ein Glücksmoment, wenn ich irgendwo durch einen Wald oder über ein Feld gehe Und dann sind, das ist so für mich so ein Gefühl, wie die Leute fahren extra für eine Safari nach Afrika und dann sehen sie endlich da hinten den mächtigen Löwen. Das ist so richtig, es erfüllt mich richtig doll. Ich habe dann irgendwie das Gefühl, das ist gut, das ist intakt, die Welt ist heil. Vielleicht, weil Rehe so schutzbedürftig sind und weil Rehe auch nicht so gut damit klarkommen, wenn überall alles zu betoniert wird und so scheu sind. Vielleicht ist das auch der Grund. Die laufen so schnell weg. Das heißt, wenn man sie sieht, dann ist man so...
Ist man gleich auf leisen Sohlen automatisch, weil man das Tier nicht erschrecken möchte.
Ja.
Also eins der Tiere, die bei Auftauchen direkt dein Handeln beeinflussen.
Und mein Handeln spiegeln, in dem Sinne, dass ich offensichtlich kein fieser, lauter, bollernder Intruder in der Natur bin, sondern eins damit bin.
Ja.
Und dann war ich irgendwo und ich war schon so glücklich und dann waren ganz viele, dann lief das Reh und dann sah ich, da steht eine ganze Gruppe von Rehen.
Aber warum ist das nicht, ist das bei Hasen auch so?
Nein. Also ich sage, ich freue mich über alle solche Tiere, aber Rehe, ich kann kein Tier.
Ich würde so gerne verstehen, warum Rehe.
In freier Wildbahn.
Rehe da so ein Sonderstatus.
Rehe sind verhältnismäßig groß. Ja. Also so ein großes, wildes Tier hier in Hamburg.
Die Scheue spielt eine Rolle. Das Gefühl, dass du eins bist mit der Natur und der Einfluss auf dein Verhalten vielleicht.
Also das sind jetzt auch nur Theorien. Ich spüre es einfach nur direkt, wenn ich sehe.
Wie würdest du dich beim Wildschwein fühlen?
Ich glaube, vielleicht ein bisschen ängstlich.
Ja, ich auch. Ich habe irgendwie vielleicht eine irrational große Angst vor Wildschweinen.
Ich weiß nicht, ob die irrational ist.
Weiß ich auch nicht.
Ich glaube, die können echt einen ganz schön anrufen.
Das sagen ja alle Leute. Deswegen, da ist ja komplett die Angst her.
Also, als ich in Italien war, bei unserer Freundin, die da wohnt, habe ich vielleicht schon mal erzählt, dass wir da am dunkelsten Ort irgendwie in so einem Haus, auf so einem Hügel, mit den Glühwürmchen habe ich, glaube ich, erzählt.
Mhm.
Dass wir da geile Glühwürmchen nachts gesehen haben. Und da hörten wir nachts unmenschliche und auch, ich möchte sagen, untierische Geräusche. Da hat sowas richtig so, also so ganz wie aus einem Horrorfilm oder so. Und das war ein Wildschwein, haben wir dann erfahren. Das sind ganz heftige Geräusche. Und das rannte dann da irgendwo durchs Tal, hat sich an den Bäumen geschubbert. Und da, das ist mir durch Mark und Bein gegangen. Dem will ich nicht nachts begegnen.
Also wenn, also angenommen, man läuft durch den Wald. Und da kommt ein Wildschwein und das rennt auf dich zu, weil es dich angreifen möchte. Kann man da nicht einfach drüber weghüpfen mit so einem Spreitsprung?
Mit so einem Bocksprung?
Ja, vielleicht, wenn du richtig Eier in der Hose hast. Mit einem Bocksprung. Weil ich dachte, jetzt einfach hoch und Beine kurz auseinander. Und dann musst du dich so positionieren, dass hinter dir direkt ein Baum ist.
Ja, wie im Videospiel.
Genau. Und dann machst du das Ganze nochmal.
Und dann kannst du dich umwählen, dann ist es so benommen und dann drehst du dich um und stichst das Schwert hinten in den Rücken.
Ich habe kein Schwert in meinem Beispiel.
Okay.
Ich bin ganz normal im Wald, ohne Schwert.
Dann ist es benommen, weil es gegen den Baum rennt.
Ja, und dann hat es dann vielleicht keinen Bock mehr, dich zu töten.
Und jetzt vielleicht hat es dann keinen Bock mehr, mich zu töten. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich würde auch denken, wenn das so auf einen zurennt, dann wäre meine Taktik auch stehen zu bleiben bis zum letzten Moment und dann zur Seite zu springen.
Oder so, ja.
Denn wenn du wegläufst, dann kann es ja die Kurve kriegen.
Ja.
So, aber so spontan hat man vielleicht eine Chance.
Ja, das wäre mein Tipp. Haie auf die Nase boxen, habe ich mal gelesen.
Mhm.
Ich würde eher versuchen, in die Augen zu pieksen vielleicht. Oh, das muss sich richtig eklig anfühlen. Stell dir mal vor, das möchte ich nicht erleben.
Also Naseboxen ist so schön, weil, also wenn ich bei einem Hai mit irgendwas keine Probleme hätte, dann die Nase zu spüren mit meiner Faust.
Ja.
Das ist schon okay. Ins Maul fassen, in die Augen pieksen.
Ja.
Irgendwie über die, in die Kiemen reinfassen.
Oh,
oh, und die Kiemen ist wirklich. Oh. Dann ist da noch so ein Sog vielleicht.
Also. Oh, wie ekelhaft.
Ah, ja.
Ganz schlimm, Fischgetier.
Bäh. Und zwar mit Daumen und den anderen Fingern, also mit Daumen eine Kieme, mit den anderen Fingern die andere und dann zupacken und ziehen.
Reißen, die Kieme rausreißen.
Einfach als Verteidigungsmaßnahme.
Okay. Was ich auch noch beitragen kann, habe ich mal, glaube ich, in der Mickey Mouse gelesen, wenn ich ein Krokodil verfolge, im Zickzack laufen. Weil Krokodile sind ziemlich schneller als Menschen auf jeden Fall, wenn die so eine gerade Linie laufen. Aber was sie halt nicht gut können, ist Kurven.
Ja.
Das heißt immer zickzack, zickzack und dann kannst du
den Krokodil... Aber nicht zu schnell das Zickzack, denn dann können sie einfach gerade laufen.
Ja, genau.
Dann muss schon so ein Weile so, wie so ein Skifahrer.
Ja, genau. Sehr guter Vergleich. Was macht man bei Bären? Da hat man verloren.
Bei Bären hat man, glaube ich, einfach wirklich verloren, ja. Also weglaufen ist selten richtig, glaube ich. Jetzt den Jagdinstinkt.
Hier, Potamus, wie heißen die? Niebpferde.
Niebpferde.
gelten doch irgendwie als das tödlichste Landtier. Ja,
weil die alles
der
niedertrampeln.
Welt. Ja, aber also, welche Menschen sind denn das, die denen so nahe kommen? Also. Jetzt eine ernst gemeinte Frage. Ich bin Nordeuropäer. Ich habe das irgendwie. Mir fehlt gerade ein bisschen die Fantasie.
Ja.
Wie es konkret dazu kommen kann, dass so viel nahe Mensch-Nie-Pferd-Kontakt zustande kommt, dass die meist tötenden Tiere sind.
Vielleicht ist das so wie mit so Eisbären oder so, dass sie von menschlichen Siedlungen angezogen werden, weil es da Fressen gibt. Und dann rumpeln die so durch die Straßen wie so.
Eisbären?
Ja, es gibt auch immer so Stories, dass Eisbären dann nichts mehr zu fressen finden, weil ihr Lebensraum tot geht und dann gehen sie immer näher ran an die nächsten menschlichen Siedlungen.
Okay.
Und dann gehen die da mit ihrer Schnauze in die Müllcontainer und dann müssen alle Leute mal in den Häusern bleiben, bis die Eisbären durchs Dorf gezogen sind.
Welche Menschen sind das? Welche Dörfer?
Die leben in der Kälte. Es ist sowieso seltsam, dass da Leute echt leben, ne?
Ja.
Ich habe auch neulich so einen Bericht auf YouTube gesehen von irgendwie einer der kältesten Städte in Russland oder ich weiß nicht, ob es Russland war. Und wie das Leben da ist und wie die sich anziehen müssen und was die machen müssen und dass sie sich ständig krass eincremen müssen und so, damit sie, und die, trotzdem entscheiden die sich, ja,
hier bleibe ich.
Das ist mein Zuhause, das ist gut. Aber gut, das könnte man auch über uns sagen, wir wohnen in Hamburg und ertragen auch dieses Wetter, obwohl wir auch in Kroatien und Spanien leben können.
Ja, aber hier ist die Lebensumgebung nicht so lebensfeindlich.
Sie ist nicht so lebensfeindlich.
Also aber, ich finde schon, dass es nochmal ein Unterschied ist.
So im Vergleich, und dann sagen die, wer hat das gerade gesagt, hier, wie heißt sie hier, der Fernsehmoderator von RTL? Hofer?
Jan Hofer.
Jan Hofer hat gerade berichtet, dass er einfach seitdem nicht mehr arbeitet, auf Mallorca lebt und dass es einfach von vorne bis hinten nur geil ist den ganzen Tag. Und dass es einfach ein so viel besseres Leben ist. Ja, und naja, dass er es nur genießt.
Es gibt ja nun nicht umsonst dieses Klischee, dass Menschen, die in viel Sonne leben, ein anderes, fröhlicheres, leichteres Gemüt haben.
Ja, älter werden, ja, gesünder sind, ja, glücklicher sind, weniger arbeiten.
Geringere Suizidraten.
Ja.
Ja. Also deswegen, ich finde den Vergleich zu Hamburg nicht ganz zulässig. Also wenn Sibirien oder Russland oder so der Maßstab ist.
Ganz Russland.
Russland ist groß.
Es ist mir unfassbar, wie man dieses Land als eine Person regieren kann. Du bist gleichzeitig da irgendwo hinten in Sibirien und in Moskau. Das ist völlig absonderlich.
Weißt du, was auch absonderlich ist? Wladimir Putin ist, nach allem, was man weiß, ein Mensch. Das bedeutet, dass der einfach regelmäßig kackt. Das heißt, Wladimir Putin... Ich weiß nicht, glaubst du erst, der ist bestimmt viel am Smartphone beim Kacken, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Aber vielleicht könnte es ja trotzdem mal so eine kurze Zeit des Tages sein, wo er mal so ein bisschen sich Zeit nimmt, um auch vielleicht sich mal so zu hinterfragen. Oder sich so vorzustellen.
Ich könnte mir das eher beim Pinkeln vorstellen. Beim Pinkeln ist er bestimmt nicht am Smartphone.
Kann sein. Vor allem nicht, wenn er die ganzen guten Tipps, die wir in der letzten Folge, in der letzten Bilibu-Folge gelernt hat und versucht umzusetzen, um möglichst keinen Tropfen in die Hose zu kriegen. Was ihm bestimmt auch trotzdem regelmäßig passiert.
Ja, der hat auch Urin in seiner Unterbuchse. Was trägt er wohl für Unterhose? Was Calvin
ist das?
Klein?
Ich komme nicht darauf klar. Das ist halt so dieser eine Typ, der durch seine Entscheidung so krass viel Impact auf diese Welt hat. In der Vergangenheit und in der Gegenwart. Das und auch noch in der Zukunft. Dass der einfach solche ganz normalen menschlichen Dinge tut, in jeden Tag.
Und wahrscheinlich, wenn er sich darauf einlassen würde, der hat eine bestimmte Art, wie er mit Toilettenpapier umgeht.
Ja.
Die sich unterscheidet von anderen. Und er hat auch wahrscheinlich eine Meinung dazu, warum die besser ist.
Ja.
Und könnte dazu eine qualifizierte Aussage treffen.
Mutmaßlich.
Ja.
Kann man sich vorstellen. Und gleichzeitig, also ein Mensch wie du und ich und gleichzeitig... so viel Einfluss auf das Weltgeschehen wie wenige andere Menschen.
Ja.
Nur durch seine persönlichen Entscheidungen. Das ist doch...
Und die Umstände.
Was macht das mit dem? Das muss doch was mit dem... Also
das macht auf jeden Fall was mit dem.
Hat er darüber den Verstand verloren?
Nein, wahrscheinlich nicht.
Denkt er so doll, dass er das Richtige tut? Denkt er, er ist der Gute?
Ich weiß nicht, ob er so absolut denkt. Ich glaube, dass er innerhalb seines... Lebens und seines Systems und dem, was er vorgefunden hat, schon denkt, dass er das Richtige tut, dass er für sich und vielleicht auch also andere...
Das Richtige für sich ja auf jeden Fall,
das
aber...
auf jeden Fall.
Ich habe neulich in so einem Halbsatz gelesen, dass es Mutmaßung darüber gibt, dass gar nicht Elon Musk der reichste Mensch der Welt ist, sondern Putin. Mhm. Also wenn man tatsächlich irgendwie alles öffentlich machen könnte, was er an Wert irgendwo auf der Welt besitzt, wären das mehr als das, was Elon Musk hat. Also ist er vielleicht einfach der reichste Mensch der Welt und einer der einflussreichsten.
Ja, und trotzdem hat er eine Klopapierfalltechnik.
Ja, und spielt vielleicht Candy Crush beim Kacken. Also wirklich, das ist überhaupt keine krasse Erkenntnis, aber sich das vorzustellen, das finde ich besonders. Jeden Abend geht er irgendwann ins Bett.
Ja.
Er hat eine liebste Schlafposition,
ja.
Hört vielleicht kein Hörspiel oder so.
Ja, naja, also ich kenne das ja nun aus sehr viel geringeren Zusammenhängen, wo man das aber auch das Gefühl haben kann. Ich habe ja durchaus zu tun auch mit Menschen, die auch in wichtigen Positionen sind und wo man auch vielleicht schon das Gefühl hat. Und wenn man denen dann begegnet, merkt man ganz doll, dass das
Menschen
sind mit einer Lieblingsschlafposition und die sich über solche Sachen Gedanken machen und die irgendwie sehr charakteristisch auch in ihrer Persönlichkeit sind.
Vielleicht kann Wladimir Putin nicht einschlafen, wenn er nicht ein Kissen zwischen den Knien hat.
Ja, das könnte sein.
Jede Nacht.
Und garantiert ist es so, wenn die sich irgendwo auf irgendwelchen G7-Treffen sind oder irgendwo bei der UN oder sonst was sich begegnen, dass die auch so eine Gruppendynamik haben und unterschiedliche Rollen haben, dass einer immer besonders viele Witze macht und dass die sich auch kennen und dass die, ja, das sind halt alles Menschen. Das ist ja das Schöne an Demokratie, auch an der Politik, dass nirgendwo ChatGPT oder, ja gut, Elon Musk ist irgendwie nah dran, jetzt bald in wichtiger Position zu sitzen, tut er jetzt schon und nicht so ganz menschlich zu sein, zu scheinen.
Ja, ich habe übrigens festgestellt,
ob jetzt Elon Musk in so eine gemeinsame Chatgruppe mit Jeff Bezos und Mark Zuckerberg schreibt, so, hey, Edge.
Ich bin wieder Platz 1 laut Forbes.
Ja, nicht nur ich bin Platz 1, sondern
ich bin jetzt Amerika an den durch. Hebeln der Macht.
Ja.
Ja, bestimmt.
Glaubst du, die haben eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe?
100%.
Die drei?
Na, vielleicht nicht nur die drei, aber sehr, die haben auf jeden Fall alle gemeinsam eine Gruppe.
Aber keine WhatsApp-Gruppe. Die haben irgendeinen selbstprogrammierten,
ja.
Super verschlüsselten.
Telegram. Telegram-Account. Ja, das. Das können wir schon durchaus vorstellen. Ich habe festgestellt, ich bin in der Lage, ich habe es mal so genannt, Benny-Ohren anzuknipsen.
Wenn du Dinge siehst, guckst, hörst, liest.
Exakt, genau so. Ich merke das ganz häufig bei Tweets von El Hotzo,
ja.
Dass ich die lese, lustig finde, ja. Und sie mir nochmal quasi mit deinen Augen angucke und sofort weiß, was du kritisieren wirst. Ja. Also, was ja, das ist wirklich interessant. Und ich glaube auch, also das bereichert mich auf der einen Seite total, weil ich dadurch in der Lage bin, ohne mich mit Menschen auszutauschen, zwei verschiedene Sichtweisen auf Dinge mir mal irgendwie durch den Kopf gehen zu lassen. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, auch der Grund, warum ich kein Star bin. Weil ich sonst in meinem Leben bestimmt schon 1000 echte Songs geschrieben hätte und richtig gut geworden wäre mittlerweile. Aber immer, wenn ich versucht habe, irgendetwas zu komponieren oder aufzuschreiben.
Hörst du das mit den Benny-Ohren?
Genau. Und lese ich das mit den Benny-Augen.
Ja.
Und empfinde es deswegen als nicht gut genug, um es weiter zu verfolgen.
Das ist auch exakt mein eigenes Problem.
Ja, bei dir ist es aber leichter erklärbar als bei mir.
Ich lese es auch immer mit meinen eigenen Augen und finde es dann scheiße.
Ja, das ist ja was anderes, als wenn ich was lese, wo ich mir denke, oh, das ist gut genug.
Nein,
und dann mit Bennys Augen,
das ist aber, nee, das ist aber nicht falsch. Gut genug. Du musst es trotzdem machen.
Das habe ich
gerade gesehen, wie gesagt, dass das der einzige Weg ist, das zu machen, und zwar nicht nur das im frühen Stadium gleich wegzuwerfen, sondern es auch mal durchzuziehen, das mal aufzunehmen und so sein zu lassen. Und dann, also nicht sein zu lassen im Sinne von das sein zu lassen, sondern das Sein, es existieren, ja, zu lassen.
Let it be.
Ja.
Ja, aber das ist trotzdem eine interessante Beobachtung, dass ich
sehe. Ich habe das mit den Ohren und Augen meiner Frau.
Mhm.
Wenn ich was schreibe für ein Video, das ich mache, dann lese ich das einmal mit den Augen meiner Frau und dann streiche ich die Hälfte raus. Als redundant, das habe ich schon mal gesagt, das ist irrelevant, scheiße.
Ja.
Weg damit. Das macht die Sachen besser.
Also du bist für mich das, was deine Frau für dich ist. Was sagt uns das jetzt? Muss ja, es
wenn
das
du jetzt noch
sagen?
Das für meine Frau wärst, dann hätten wir ein seltsames Dreieck.
Ja.
Das ist eigentlich...
Let's do this.
Da müssen wir nochmal mit ihr sprechen.
Ja.
Ob sie ab jetzt alles mit deinen Ohren und Augen konsumieren kann.
Aber da muss sie mich noch ein bisschen besser für kennenlernen, ja, glaube ich. Wir kennen uns ja gar nicht so gut.
Mach dir nochmal ein paar intensive Speed-Dating-Sessions, wo er so Blitzfragen beantwortet.
Wir fahren irgendwie 3 Wochen weg und begeben uns in Isolation.
Sie können auch mal anfangen, unseren Podcast zu hören.
Das würde vielleicht reichen.
Ja.
Das wäre auch der einfachere Weg.
als Isolationsurlaub.
Als 3 Wochen Isolation. ich hätte noch eine letzte kleine Anekdote.
Ja.
Ich gucke nämlich auf die Uhr und du hast zu mir gesagt, du möchtest gerne um 24 Uhr ins Bett.
So ist es.
Es ist 23.38 Uhr. Das heißt, man sollte jetzt vielleicht kein großes Thema mehr eröffnen. Deswegen, ich hätte noch eine Kleinigkeit und möchte dich aber fragen, ob du auch noch irgendwas loswerden willst. Ich bin sicher, dass weder du noch ich alle Sachen, die wir in der letzten Folge angeteased haben, heute verwurstet haben.
Aber einige schon.
Einige schon und der Rest kommt dann wann anders.
So ist es. Nö, ich mach nichts mehr.
Du machst nichts mehr? Da möchte ich kurz nochmal erzählen, dass ich mit Disney telefoniert habe. anlässlich meines Disney Plus Accounts, der vor vielen Jahren von mir eingerichtet wurde mit einer alten E-Mail-Adresse. Auf diese E-Mail-Adresse habe ich keinen Zugriff mehr. Aber wenn man keinen Zugriff auf die E-Mail-Adresse hat, kann man seine E-Mail-Adresse bei Disney Plus nicht ändern.
Ja.
Weil man erstmal einen Code bestätigen muss, den man dann auch immer auf die alte E-Mail-Adresse bekommt. Ich habe aber keinen Zugriff mehr, deswegen ging es nicht. Deswegen musste ich da anrufen. Habe ich auch gemacht. Hat wirklich, gerade nach den ganzen schrecklichen Erfahrungen bei O2, war das eine sehr angenehme Service-Erfahrung. Also kann ich echt empfehlen. Ich habe mit 2 verschiedenen Menschen dort gesprochen und beide waren sehr nett und sehr hilfsbereit und sehr kompetent. Wobei die erste leider meinen Nachnamen falsch geschrieben hat, sodass einfach alles umsonst war und ich nochmal alles erklären musste, damit das wieder passiert. Und damit die das aber halt für mich ändern, muss ich mich verifizieren, dass ich auch wirklich ich bin, weil sonst kann ja jeder anrufen und sagen, hier, bitte einmal ändern.
Es ist aber nicht erklärlich, warum das eigentlich verloren gegangen ist.
Die E-Mail-Adresse? Ja. Irgendein Hack, kein Plan. Ja. Wurde gehackt, ich wurde ausgesperrt. Darum geht es aber ja gar nicht. Disney Plus. Und um das zu verifizieren, wurden mir diverse Fragen gestellt. Erste Frage war, mit welcher Bezahlmethode ich denn arbeiten würde. Und dann habe ich gesagt, oh, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ist schon echt lange her, dass ich bin ja bei super Early Adopter bei Disney Plus. Habe ja sofort Jahresabo abgeschlossen, noch bevor es überhaupt, glaube ich, veröffentlicht war. Und ich habe gesagt, Bankeinzug geht nicht. Dann PayPal, ja, passt. Okay. Dann nächste Frage, auf welchem Device gucken Sie am häufigsten Disney Plus in den letzten 30 Tagen? Das könnten 2 sein, entweder Handy und damit streame ich dann auf Fernseher oder PlayStation 5. Ja, okay, passt. Und jetzt bitte nennen Sie 2 Titel, die Sie in letzter Zeit geguckt haben bei Disney Plus. Ich glaube, es ist eigentlich nur ein Titel, und zwar die Serie New Girl. Und dann meinte der Typ so, aber dafür ganz schön viel. Er hat da so ein bisschen mein Guckverhalten gejudged, weil ich einfach in den letzten 2 Monaten die ersten 6 Staffeln New Girl geguckt habe. Und halt sonst nichts anderes auf Disney Plus. Ja, das fand ich sehr witzig, dass er das auch noch kommentiert hat. So, ja, ich habe, glaube ich, nur einen Titel geguckt und das müsste New Girl dann sein. Ja, aber dafür ganz schön viel. Da muss ich ein bisschen kichern.
Und jetzt geht's wieder.
Jetzt geht alles wieder.
Mit deiner neuen E-Mail-Adresse.
Einfach jetzt das Konto mit meiner neuen E-Mail-Adresse verknüpft. Dadurch konnte ich jetzt auch die Passwörter ändern. Ist alles jetzt cool.
Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber warum war das nötig? Weil du ein neues Device hast, auf dem du guckst, oder? Einfach, weil du es mal endlich geregelt
hast. Ich wollte es geregelt haben, weil manchmal lockt man sich ja automatisch aus. Man muss sich nochmal neu anmelden. Ja. Das war auf dem iPad der Fall. Und ich habe mit meiner Frau vor ungefähr 3 Wochen hier meinen Abend verbracht und Baby gesittet.
Ah ja.
Und jetzt habe ich mir auch ein Apple TV gekauft.
Weil du das gut fandest?
Weil ich das sehr gut fand, ja.
Das ist wirklich toll. Es geht so schnell.
Ja.
Du machst mit einem Knopf den Fernseher, die Soundbar und das Ding an und du bist sofort überall drin.
Ja.
Das ist richtig geil.
Es ist richtig geil. Hätte ich gar nicht, und ich wusste nicht, dass ich das brauche, aber dadurch, dass ich das hier benutzt habe, habe ich gemerkt, dass ich das brauche. Und ich bin sehr glücklich damit.
Schön.
Und dafür musste ich mich natürlich dann auch da anmelden können. Ja. Deswegen habe ich das zum Anlass genommen, mich jetzt mal darum zu kümmern. So, wie heißt diese Folge? Hast du eine Idee?
Ich habe alles vergessen, worüber wir geredet haben. Ich habe keine. Die Erdzerklumpung.
Ja, die Erdzerklumpung. Alles über die Erdzerklumpung ist jetzt mal der Arbeitstitel. Schauen wir mal.
Das ist das Einzige, was mich erinnert. Okay. Frauenfußball war ein Thema. Alles über Fußball.
Lawyer-Werbung. Alles über Rollkoffer.
Mit Heißluft.
alles über Rollkäufer und Heißluftfritteusen. Ja, das reicht mir als Arbeitssituation.
Alles, ich finde aber alles über Lawyer besser mit L. Also, wie schreibt man das? L-O-I.
Alles über L-O-I und dann J-E-R.
Ah, schwierig. Lawyer. Wie würde man Lawyer schreiben? Es muss ja eigentlich was Englisches sein.
So dunkel, ne?
Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Irgendwie war da noch ein Doppel-L irgendwo drin, aber es kann nicht sein.
Oh, wir können ja das Mallorca nehmen.
Wir können mit Doppel-L anfangen.
Oder?
Lolla. Nein, es muss mit Doppel-L anfangen.
Doppel-L muss es anfangen?
Ja, also wie Lloret de Mar.
Ja, okay. Ja, Mallorca.
Aber dann spricht man es ja J aus, noch nicht L.
Ja, genau. Das heißt ja Lawyer, nicht Joyer. Also die Doppel-L muss in die Mitte.
Ich habe jetzt keine gute Schreibweise für den Lawyer. Wir
okay,
müssen uns ausdenken.
Wir werden uns das ausdenken. Das muss jetzt auch nicht mehr Teil dieser Folge sein. Das war schon wieder einer dieser sehr seltenen Momente, wo ich einfach auch kurzzeitig vergesse, dass hier gerade aufgenommen wird. Wo ich da so das ganz ausblende und mich dann einfach mit dir austausche.
Ja.
Es war gerade ein sehr echter, warmer Moment. Ich hoffe, ein warmer Moment.
Der echteste Moment, den ihr je gehört habt zwischen uns.
Ja. Wer hat das echte? Echte Werte. Bis zum nächsten Mal, eure beleuchteten Brüder sagen, gehabt euch wohl.